Und willkommen zur Sendung Nummer 300 hier bei Def Radio, eurer Radiosendung, eures Chaos Computer Club Ulm. Ihr hört Radio Free FM und unser Thema ist heute einfach nur 300. Wir sehen mal, was sich daraus entwickelt. Ich bin nicht allein im Studio, ich bin Matu, mit dabei sind noch
Tai, Ricky,
Simon
und Niklas.
Hi, schön, dass du wieder da bist, Niklas.
Danke.
Ja, ein bisschen öfters vorbeischauen. Genau, ich finde, du solltest oft im Radio sein. Hier ist gerade unser Firefox abgestattet. Macht nichts gerade.
Markus wollte in einer Viertelstunde vorbeikommen.
Stimmt, Markus taucht vielleicht noch auf.
Schauen wir mal, ob er es schafft.
Wir haben die Tür offen gelassen. Sollten wir vielleicht nicht sagen, nicht, dass da jetzt hier Leute reinstürmen.
Och, bestimmt nicht. Wir kriegen auch sonst schon wenig Live-Anrufe. Ich denke, Live-Besuch
ist
dann noch.
Live-Anrufe. Falls ihr anrufen wollt, ist die Nummer zu uns ins Studio die 0731 938 6299. Ihr könnt es auch auf der Website nachschauen, defradio.de. Und wir sind auch wieder im IRC unterwegs. Oh, da gibt es sogar schon Nachrichten heute. Das ist im auf dem IRC-Server des Bürgernetzes Ulm, und zwar ist das irc.in-ulm.de in ulm.de, und da sind wir im Channel Raute Def Radio. Ja, wir fangen mal wieder mit News an. Haben wir schon länger nicht mehr so gemacht, beziehungsweise bei der letzten Sendung haben wir die noch so ein bisschen an den Schluss rangequetscht. Ich glaube, da wiederholen wir uns heute auch noch so ein bisschen. Aber ist auch wichtig. Wer möchte anfangen?
Ja, dann fange ich mal an. Und zwar, viele Fans haben es schon mitgekriegt, und zwar hat die Pokémon Company ein neues Spiel angekündigt für mobile Geräte, also Android und iPhone. Das Pokémon Go, das soll in Zusammenarbeit mit Niantic Labs rauskommen. So, wer jetzt Pokémon Company kennt, also die machen offensichtlich Pokémon, aber wer jetzt Niantic Labs kennt, weiß, dass die Ingress machen, so ein Augmented Reality Game, wo man eben in der realen Welt an Orte hingeht, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Nun, kombiniert, was offensichtlich eben passiert ist, das wird jetzt mit Pokémon kombiniert.
Es klingt jetzt mal nicht schlecht. Gibt es da schon irgendwie Details, wie das aussehen soll?
Ja, man hat in dem Trailer irgendwie ein paar Ausschnitte gesehen. Das sieht ein bisschen aus, aktuell ein bisschen aus wie
Ingress.
Nee.
Also dieses 3D-Ding, der Trailer halt aussieht, das sieht...
Das ist ja das, wie man sich vorstellen möchte. Für jedes Spiel braucht man Vorstellungskraft. Ich meine, Ingress macht auch keinen Spaß, wenn man sich das nicht vorstellt. Dass es wirklich um einen herum passiert, nur wir können es mit dem bloßen Auge nicht sehen.
Naja, Sinn wird es dann machen mit einer Augmented Reality Brille oder sowas, aber so weit sind wir ja noch nicht so wirklich, weil ja, Google Glass.
Naja, das Footage, was tatsächlich gezeigt wurde, das hat man ja auch gesehen, das waren halt doch nur 5% vom Video, sieht jetzt ein bisschen mehr nach Pokémon XY, Omega Ruby, Alpha Sapphire aus, also noch nicht so ganz spektakulär. Wobei es auch schon Software von Pokémon gibt, nämlich zum Beispiel den Pokédex 3D, wo man tatsächlich sich Pokémon in die Umgebung einblenden kann. Das gibt's schon, also kann ich mir schon vorstellen, dass sie sowas bauen. Man bräuchte vielleicht leistungsstarkes Handy.
Ich meine, das ist doch das Problem auch bei Ingress, der Akku ist ziemlich schnell leer und deswegen bietet sich eine Powerbank immer an.
Ja, das sowieso, aber viele sagen, Ingress ist eigentlich nur Werbung für deren Nexus-Handy, weil die, glaube ich, damals die einzigen waren, die das Ding in vollen 30 Frames pro Sekunde rendern konnten.
Ich dachte eigentlich,
naja,
das ist
also, das würde ich jetzt vielleicht ja nicht sagen. Oh. Also nein, ich glaube nicht, dass das ein großer Werbekick ist. Das ist nämlich eigentlich recht lustig, wenn man das ein bisschen spielt.
Also das ist schon, aber so... Also die deutsche Anleitung zu Ingress sagt zum Frames per Second Counter Nexus-Werbung.
Was mich interessieren würde zu dem Pokémon-Spiel, treffe ich da auf Pokémon auch, wenn ich auf der Straße laufe, oder muss ich da explizit im Gras laufen? Das wäre jetzt die Frage.
Also, das weiß man ja nicht. Also, das Werbevideo zeigt halt, dass man irgendwie in der Seitengasse ein Pikachu gefunden hat.
Okay.
und irgendwie mitten auf dem, ich glaube, das war Tokyo Plaza, dass die da irgendwie einen Massenkampf, also Gamer würden Raid sagen, gegen einen Mewtwo haben, aber ich weiß es ja noch nicht. Es gibt sehr lustige Kommentare im Internet, die ich bisher dazu gesehen habe. Die einen sagen, ja, das Spiel kann nicht gut werden. Und so, ja, das kann nur so gut werden wie die Community. Ja, meine Meinung dazu ist, ja, es ist halt so. Ich meine, das ist genauso wie bei Ingress. Es gibt Communities, die kommen sehr gut damit miteinander klar. Da treffen sich beide Fraktionen zum Bier und tratschen. Und es gibt Communities, die sich regelrecht verprügeln, wenn sie aufeinandertreffen. Gibt's alles.
Also es hört sich jetzt für mich so ein bisschen so an, als wäre das so ein Spiel, das vielleicht 2 Wochen lang Spaß macht und dann wendet man sich vielleicht wieder anderen Sachen. Also ging es mir zumindest bei Ingress. Weiß nicht. Spielt ihr das aktiv? Spielt es jemand aktiv?
Eins.
Hab's mal angespielt.
Also ich glaube, ich bin auf Level 4. Kurz vor 5 oder so, aber ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr. Aber es geht, glaube ich, an der Zeit, wenn ich die Zeit hätte und noch ein bisschen besseres Handy vielleicht, irgendwann würde ich es eigentlich schon.
Ja gut, ich hatte damals auch kein gescheites Handy, das ist vielleicht also auch ein Grund dafür. Ich habe es immer auf dem Tablet gespielt und dann mein Handy als Internetverbindung verwendet.
Oh, ja, okay.
Also ich habe es damals aktiv gespielt, bis mein Tablet kaputt gegangen ist. Okay. Mittlerweile habe ich ein neues und habe jetzt wieder angefangen.
Es macht eigentlich, finde ich, am meisten Spaß, wenn du halt nicht allein unterwegs bist, sondern irgendwie zu zweit oder zu dritt nicht mehr die Leute vor Ort triffst. Aber ist eigentlich kein Problem, auch hier in Ulm nicht. Da gibt's
was
ja auch
halt super ist, du lernst schon deine Umgebung ziemlich kennen. Also du entdeckst schon auch mal wieder neue Sachen, wo du vielleicht sogar schon warst, aber die irgendwie nicht aufgefallen ist.
Ulm ist ja echt cool. Also in Ingress sind ja Kunstwerke so hauptsächlich die Sachen, mit denen man interagiert und da, worum es eigentlich geht. Und Ulm ist einfach schlimm, weil an jeder Straßenecke steht so ein Spatz. Tut mir leid, an jeder verdammten Straßenecke steht so ein Spatz.
Ja, weißt du, wenn du in Ulm hier wohnst und hier durchläufst, irgendwann siehst du die nicht mehr und dann ist es vielleicht ganz witzig, mal wieder dir bewusst zu machen, dass sie da sind. Also das finde ich eine echt coole Sache. Und so ähnlich kann ich mir vorstellen, dass es bei Pokémon auch sein wird.
Also ich denke, also keine Ahnung, ich kann es nicht wirklich abschätzen, aber ich würde schätzen, beim Pokémon ist es so, es sind ja doch recht viele Jüngere. Ich weiß jetzt, da melden sich jetzt ganz viele, die das sagen nicht, aber es sind ganz viele Jüngere. Ich weiß es nicht, ob die Eltern alle massenweise ihre Kinder losschicken in die Stadt, so ja, fang doch einfach mal Pokémon. Weiß ich nicht, aber ich kenne das jetzt auch gar nicht.
Doch mal Pokémon. Du musst dann die Ballwurf-Geste mitmachen, weil das, denke ich, sieht ziemlich bescheuert aus. Wenn du einfach nichts in der Gegend rumwirfst. Ich meine, das ist Wii spielen.
Apropos Pokéball, es wurde auch ein Gadget angekündigt, das ist so eine Art Pokéball zum an den Armen schnallen, also so eine Eier, so Armbanduhrform. Das Ding blinkt, wenn ein Pokémon in der Nähe ist.
Stimmt, das habe ich auch schon gehört.
Ja gut, aber es war eigentlich alles abzusehen, schon nach der zweiten Pokémon-Edition, dass irgendwann, wenn die Technik so weit ist, dass natürlich irgendwann durch die Stadt läuft und ein Pokémon schwenkt, ist doch ganz klar.
Das war das klar.
Ja, also...
Gut, nicht ganz so klar, weil das war so, Nintendo hatte ja so zu dem Zeitpunkt noch diese Einstellung gehabt, sie wollen gar keine Mobile Games haben.
Ja, genau.
Gibt es ein Release-Date dafür?
2016.
Dann können wir ja da hier Sendung live von der Straße machen.
Ja.
Simon hat uns ja hier das Equipment besorgt, das ist noch nicht so hundertprozentig. Das tut, was wir brauchen.
Auch bis dahin wird das schon gehen, zur Not schreibe ich halt die App.
Aber ganz ehrlich, zur Not nimmt man einen Laptop mit. Oder beziehungsweise halt so einen mobilen Rekorder. Ich habe ja auch einen daheim.
Ich meine, wir können das dann schon mit Livestream machen. Du musst nur den Laptop zuklappen und hinten reintun. Alles Weitere geht auch. Der muss nur Bluetooth
und halt eine Internetverbindung.
Ja.
Und jemand, der hier im Studio das Ding dann anschmeißt.
Wobei die letzte Logbuch-Netzpolitik-Folge ist ein anderer Podcast. Will ich übrigens nachher noch drauf zu sprechen kommen. Die haben sie auf jeden Fall auch über LTE gemacht, weil irgendwie das WLAN nicht funktioniert hat.
Okay. Okay, kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar, ich habe jetzt einen kleinen Vergleich. Stell dir vor, du stehst jetzt da auf der Straße, kommst vorbei und ich raub dich aus. Und danach sage ich dir, wenn du jemandem erzählst, dass ich hier Leute ausraube, verklage ich dich. Wie würdest du sowas finden?
Eigenartig.
Der Vergleich hängt ein bisschen mit dem, was ich jetzt erzählen will, aber das ist so mein Eindruck von einer bestimmten Firma, die Rechte an Bildern hat. Nämlich, es geht hier um so diese... es geht hier um Getty Images. Und zwar hat der Blog von Get Digital einen Brief von denen gekriegt, wo sie Geld haben wollen für das Socially Awkward Penguin. Mag jemand am besten erklären, was das ist?
Das ist dieses Meme. Man sieht, das sind immer bunte Bilder mit einem Pinguin in der Mitte. Ein Text oben, ein Text unten. Bestimmt schon gesehen. Also eigentlich nichts Besonderes. Hauptsächlich ist dieser Pinguin da drauf. Ja. Manchmal ist er noch in der Mitte geteilt und oben falsch rum drauf.
Ja. Gut. Ich habe jetzt nicht überprüfen können, ob sie wirklich die Bilder an dem, die Rechte an dem Pinguin haben, aber sie wollten eben auf jeden Fall Geld von Get Digital haben. Sie haben gesagt, ja gut, das zahlen sie gerne. Ist ja kein Problem. Das Problem war, sie wollten unbedingt, dass Get Digital stillschweigen darüber bewahrt, dass überhaupt Geld gezahlt wurde. Gut, Get Digital ist da jetzt da nicht drauf eingegangen und mehr oder weniger warten sie darauf, dass Getty Images jetzt da mal ihre Anwälte einschaltet. Ich habe da mal ein bisschen nach Getty Images mal recherchiert und rausgekriegt, dass offensichtlich Get Digital höchstwahrscheinlich ein bisschen länger warten wird, nämlich dass gar nichts kommt, aber man weiß ja nie, vielleicht ändert das sich ja. Was ich aber noch gefunden habe, wieso ich dann überhaupt auf diesen Dings mit ich raub Leute auf der Straße aus, ist, sie haben da noch ein anderes Online-Magazin angeschrieben. Nämlich 2600. Also 2600. Wegen... Und sie haben denen ein Bild zugeschickt, was sie angeblich verwendet hätten. Die Redaktion hat sich das angeschaut, so mit, was zum Teufel, das ist ein Bild von einer Person, wir haben da auf dem Cover doch gar keine Person drauf. Ein paar Stunden später haben sie rausgefunden, es geht um den Tintenklecks rechts unten im Bild.
Okay.
Beziehungsweise links oben im Bild, je nachdem, von welchem Bild man spricht. Ja, dann haben sie ein bisschen rumgeschaut und festgestellt, die Firma hat gar nicht die Rechte an den Tintenklecks. Der Tintenklecks gehört zu einem ganz anderen Künstler.
Also ich lese hier gerade auf Know Your Meme, dass diese...
Ja, das hat sogar auf Know Your Meme geschafft, die Sache.
Ja, aber nochmal zu dem Penguin, da lese ich gerade, also das wäre dann ein Payment von 785 Euro an Get Digital gewesen für die Rechte von dem Pinguin.
Was rum, oder? Von Get Digital an?
Ja.
Oder? An diese Firma, die behauptet.
Ja.
Oder?
Ja, genau, so meine ich es ja. An Getty Images.
Genau, an Getty Images, ja.
Die dann natürlich dann gleich ein Meme gemacht haben. Forced to pay license fees for a famous meme. Person publishes it, whole internet gets furious. Mit natürlich einem anderen Pinguin drauf.
Mit einem anderen Pinguin, der, genau. der tatsächlich auf in CC-Lizenz ist. Also CC0-Lizenz, damit es auch gemeinfrei ist.
Okay, man kann sagen, CC welche. Wenn es bei ist, das ist dann auch schwierig bei so Memes. Über Memes könnte man mal eine Sendung machen, wobei da gibt es schon ein CRE dazu.
Chaos Radio Express? Ah, okay.
Naja, früher hieß es Chaos Radio Express, mittlerweile heißt es nur noch CRE offiziell.
Okay.
Ich weiß nicht, ob es damals noch Chaos Radio Express war. Ja. Ja, vor zwei Wochen hatten wir am Ende, glaube ich, schon kurz angesprochen, diese Sache mit dem nicht frei oder Firmwares für alle Geräte, die funken. Mhm. Und vielleicht können wir das nochmal ein bisschen aufwärmen, weil es doch eine interessante Sache ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es da mittlerweile was Neues gibt. Auf jeden Fall ist da wohl in Europa von der, also ich glaube auf Europa-Ebene das auf Gesetz EU
nehme
ich,
ja.
Schon beschlossen worden, beziehungsweise da gibt es irgendwie verschiedene Arten, was die EU beschließen kann. Und das, ich vergesse immer, wie die heißen und die Unterscheidung, aber das ist jetzt so ein Teil, wo dann die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, ein Landesgesetz daraus zu machen. Also es gibt irgendwie Sachen, wo die EU nur sagen kann, so ja, so hätten wir das gerne, und die Mitgliedstaaten können dann optional dem Folge leisten. Dann gibt es EU-Gesetze, die sofort in Kraft treten, und Ländergesetze oder Gesetze der Länder bzw. Staaten überschreiben. Und dann gibt es noch so Gesetze, die dann anschließend von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden müssen in ihre eigene Gesetzgebung. Und das ist eben letzterer Fall.
Was ja zum Teil nicht so einfach ist, weil das
jedenfalls
gar nicht funktioniert.
Genau, was schon Probleme machen kann. Und das soll im Januar dann in Kraft treten. Mhm. Und da geht es darum, dass Gerätehersteller sicherstellen müssen, dass keine fremde Firmware auf ihren Geräten läuft, mhm, wenn diese irgendwas mit Funk zu tun haben. Also mhm, hauptsächlich so WLAN-Router und so, da geht es echt
drum. Trifft das auch Laptops?
Das ist halt die Frage. Laptops, Smartphones?
Das ist doch eigentlich relativ bösartig, wenn ich dann das Betriebssystem meines Laptops nicht mehr tauschen kann, weil er kann ja funken. Ich meine, ich kann das als Ausrede benutzen für alles, weil heutzutage ja alles funkt.
Mhm. Also das ging ja irgendwie nicht von der EU aus, dass man sowas haben will, sondern von der FCC,
was auch immer die heißt. Nein, die sind unabhängig. Nein, das ist falsch. Die EU hat das schon beschlossen, die FCC ist gerade dabei, das zu sowas Ähnliches dazu zu bringen.
Aber das ist noch nicht durch.
Genau, das ist da noch nicht, in den USA ist es noch nicht durch, also FCC ist die, keine Ahnung wofür die steht, wir gucken mal nach.
Federal irgendwas.
Genau, die sind auf jeden Fall dafür zuständig. Federal Communications Commission, die dafür zuständig ist in den USA, dieses Funk zu regulieren, so ähnlich wie bei uns vorher also die Post.
Gut, ich weiß jetzt nur was von der FCC, die haben die Stellungnahme rausgebracht. Der FCC geht es dir selber darum, nur dass nationale Gesetze tatsächlich auch eingehalten werden, nämlich es gibt Regulierungen eingehalten werden, weil es gibt bestimmte Funkkanäle, die man halt nutzen darf und andere sollte man halt nicht nutzen. Mhm. Es gibt da so diesen ominösen WLAN-Kanal Nummer 14, der zum Beispiel in Deutschland nicht erlaubt ist, aber existiert und an bestimmten Ländern geht. Und diese Regelung sollte ja eigentlich nur dazu dienen, dass man da jetzt nicht wirklich sich an die Regulierungen hält. Also es gibt WLAN-Karten, die können mit mehr Leistung senden als erlaubt.
Also was üblicherweise halt nicht, können alle Router das auch, die Firmware begrenzt es halt oder die Software, die drauf ist oder die Konfiguration, je nachdem, was man so hat.
Also
ja, also das ist der Sinn und Zweck, dass sich Leute an die Standards halten und dass es da zu keinem Problem kommt im Funkverkehr. Und insbesondere WLAN hat ja noch andere Besonderheiten, zum Beispiel, dass da irgendwie Radar mit in dem Bereich mit drin ist oder dass es sich mit irgendwelchen Radar-Applikationen stören kann. Und es daher, wenn irgendwie Router detektieren, dass da gerade irgendwie sowas vorhanden ist, dann müssen sie sich für eine bestimmte Zeit lang abschalten oder müssen für eine Zeit lang Funkstille halten. Und da geht es eben so darum, dass solche Sachen eingehalten werden. Jetzt war mir nicht bewusst, dass das ein Problem ist. Also, dass es wirklich zu massiv zu Problemen kommt, weil irgendwie muss es ja eine Begründung für dieses Gesetz geben. Und zum anderen ist es halt ganz, ganz schwierig, weil da jetzt ganz viele Open-Source-Projekte betroffen sind. Also ganz speziell sind es die offenen Router Betriebssysteme wie OpenWrt oder DDWrt oder wie sie heißen. Und die FCC, die schreibt in ihrer Begründung sogar, dass es darum geht, DDWrt auszuschließen. Das fand ich krass.
Ist da eine Begründung drin? Weil so, wie ich das gelesen habe, ging es eigentlich
Beispiel nur... Als Beispiel stand es drin. Wortwörtlich stand irgendwie DDWrt um so Sachen wie DDWrt zu verhindern.
Aber ich glaube, im Endeffekt wird das gar nicht so die Tragweite haben, weil man kann zur Not immer noch in China die Router anfordern.
Ja, die darfst du da nicht reinführen.
Ja, das dürftest du sowieso nicht, weil da meines Wissens nach gerade Handelsembargo gegen solche Funk-Devices aus dem Ausland gibt. Aber naja, der Zoll packt es nicht, jedes Paket so genau zu kontrollieren. Und wenn es bloß in der Platine drin liegt, ich weiß nicht, ob der Zollbeamte weiß, was diese SMA-Buchse zu bedeuten hat.
Im Radio.
Ich rufe nicht das aus, es ist nur das möglich. Das wird
sehr wohl eine Tragweite haben, weil zum Beispiel du darfst es dann offiziell nicht mehr einsetzen. Und für einzelne Leute, die an sowas basteln und die sich nicht erwischen lassen, kann das vielleicht noch funktionieren. Aber dann können Firmen keine OpenWrt-Router mehr einsetzen. Genauso hat Freifunk dann ganz große Probleme. Ja,
stimmt.
Die eben öffentlich WLAN-Router ausstellen.
Mich regt doch tatsächlich schon auf, dass mein Router, den ich von tut mir leid, es gibt nur einen Kabelnetz-Internetbetreiber in dem Bereich. Da gibt es leider keinen Wettbewerb. Das heißt, ich muss nicht mal den Namen nennen, damit jeder weiß, um wen es geht. Dass ich da nichts einstellen kann, weil sie da die Firmware so kaputt genagelt haben. Sie haben sie nicht zugenagelt, sie haben sie kaputt gemacht. Tut mir leid. Das regt mich schon auf. Und, wenn ich da, und da kann ich keine andere Firmware draufspielen. Und dann jetzt gilt's halt für, jetzt soll das allgemein gelten. Also mir geht es tatsächlich, ich finde es schlecht. Es gibt viele Sachen, die können diese Dinge einfach standardmäßig nicht. Und die sind halt, wenn man spezielle Anforderungen hat, wie zum Beispiel für eine WG, ich meine, sowas ist ja auch nicht so selten, eigentlich schon fast ein Muss, dass man diese Features hat.
Du hast dann, es macht halt auch, du kannst, also zum einen kannst du auch nicht verhindern, dass so Sachen geflasht werden, also dass
ja, notfalls flash ich den Chip direkt.
Firmware, genau, dass ja. Die Firmware von technischen Geräten ausgetauscht wird, das haben schon viele Leute versucht und sind sehr viele Leute daran gescheitert, die Geräte entsprechend zu schützen. Man kann das natürlich erschweren, aber auch das ist halt schon wahnsinnig nervig und es ist auch so ein Gesetz, irgendwie, es ist jetzt plötzlich rausgekommen, dass es wurde schon im Frühjahr, glaube ich, beschlossen oder sogar noch länger her. Und irgendwie hat es niemand bemerkt vorher, sonst hätte man da vielleicht noch was tun können.
Das klingt fast nach CETA.
Ja. Und ich bin jetzt gespannt, wie es da weitergeht. Da ist jetzt wieder ein bisschen ruhiger drum geworden, aber ich hoffe, dass sich da nochmal was tut zum Besseren, weil das sieht im Moment nicht ganz so rosig aus.
Ich habe es jetzt nicht ganz direkt mitgekriegt, sondern nur über einen YouTuber. Gut, ich kann jetzt auch einen Namen nennen, LeFloid, dass die Netzneutralität irgendwie auch gerade wieder so eingeschränkt werden soll. Es gibt eine Petition, die muss ich aber noch suchen, aber ich habe vor, das Teil zu verlinken in der Beschreibung.
Ja.
Über Netzneutralität haben wir, glaube ich, schon oft genug geredet, oder?
Ja.
Ja, man hört sich an immer so an wie eine kaputte Schallplatte.
Ja, aber es ändert sich dann halt doch nichts. Sie kommen halt doch immer wieder. Ach, wie oft hatten wir schon Urheberrechtsdebatten, wie oft hatten wir schon Störerhaftung oder sowas. Das kommt und kommt.
Vorratsdatenspeicher.
Genau, es kommt und kommt immer wieder, weil immer dieselben Lobbygruppen meint, sie müssen es nochmal versuchen und hoffen darauf, dass die Gegenseite halt müde wird.
Vorratsdatenspeicherung ist ja so ein Problem, weil das ja so auch so ein Ding ist, das von der EU kommt, dass wir das ja machen sollen, aber in Deutschland ist es halt jedes Mal irgendwie daran gescheitert, weil das gegen das Grundgesetz ist, was ich sehr feiere.
Ja, also das Bundesverfassungsgericht funktioniert als Institution noch relativ gut.
Ja, und zwar so, sie funktionieren so gut und unabhängig, dass es der Regierung auf den Sack geht. Ich finde das so gut.
Ja, also solider Pfeiler für die Demokratie hier.
Naja, ich überlege, wenn du immer wieder sagst, das ist wie so eine Schallplatte, auf der einen Seite ist das nötig, auf der anderen Seite heißt es ja irgendwie, dass vielleicht das dass ja vielleicht die Leute, die protestieren, was falsch machen, weil es wohl noch nicht wirklich was gebracht hat, wenn man immer wieder die gleiche Schallplatte auflegt. Aber ich bin mir da selber nicht sicher. Mir fällt es bloß gerade, wo du es jetzt sagst, auf. Man kann natürlich immer protestieren, aber vielleicht fehlt ja noch irgendwie der Punkt, was man mal tun müsste, was so die Aktion wäre, dass das mal in die Köpfe reinkommt.
Das glaube ich nicht.
Muss man sich überlegen.
Das mit der NSA ist doch dasselbe. Da kommt immer mal wieder was raus und das, was die Fachpresse und die Leute halt sagen, eigentlich weiß es im Prinzip jeder, aber groß was dagegen machen kannst du nicht. Beziehungsweise, wenn du jetzt zum Beispiel eine Reform in Europa gekippt kriegst oder in Deutschland, dann kommt es halt in 2 Jahren wieder und naja, wenn du halt dauernd gegen dasselbe Ding demonstrierst, dann wird es halt auch den Leuten so, ach, dieses Jahr schon wieder, das hat irgendwie keinen Sinn mehr. Also das ist wie die NSA-Überwachung. Ich kann hier nichts dagegen machen, ich benutze es nur noch als Joke nebenbei, aber ich muss mich jetzt irgendwie damit abfinden.
Was willst du dich mal abfinden? Irgendwas dagegen tun lässt sich ja, das Problem ist, das der breiten Masse zugänglich zu machen.
Ja, vielleicht ist das ja irgendwie Beispiel, so das Problem
also der Sache. Es wäre dann Abhilfe, könnte man ja schaffen, wenn man Mailverschlüsselung der breiten Masse sinnvoll zugänglich macht. Also wirklich sinnvoll zugänglich machen.
Da gibt es jetzt übrigens ein neues Projekt von PEP.
PEP, Pretty Easy Privacy.
I guess.
Ja, ich weiß. Macht ja VB.
Genau, VB. Ursprünglich mal CCC Ulm, war mal recht im CCC aktiv. Ich glaube, er war irgendwann mal nicht mehr so glücklich beim CCC und macht jetzt andere Sachen, aber er macht eben noch Privacy. Und da ist relativ neu die Software. Ich habe es mir noch gar nicht so genau angeschaut. Per Privacy, wie funktioniert denn das Dingens? Weiß das jemand?
Es ist eine, also ich weiß auf jeden Fall, dass es eine Erweiterung für Thunderbird gibt und auch für Outlook.
Ja.
Mhm. PEP, Pretty Easy Preview.
Ja, genau. PEP-project.org.
Und meines Wissens ist es, wrappt sich aktuell um GnuPG und S-MIME rum und übernimmt das, was so mehr ist an beidem.
Also die Idee ist, du verknüpfst praktisch so Schlüssel mit deiner Identität und machst das Ganze benutzbar. Also du initialisierst es einmal für dich und anschließend, zumindest wurde mir das so erzählt, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier vollkommen Unsinn erzähle, aber
ich habe auch keine Ahnung, ich
benutze anschließend,
es noch nicht.
Zumindest wäre die Idee schön, wir reden jetzt aber trotzdem mal drüber. Also du hast praktisch dann so eine Verknüpfung, irgendwie Schlüssel mit deiner Identität und du musst dich nicht mehr um deine Schlüssel groß kümmern, weil das ist irgendwie, war das ein bisschen Problem von Verschlüsselung immer. Du musst irgendwie diese Schlüssel verwalten, dann musst du wissen, was du tust und dann musst du irgendwie andere Schlüssel signieren im Fall von Web of Trust oder Chain of Trust und wie auch immer, und dann ist es total aufwendig und du musst total viel wissen, damit das alles gut funktioniert. Und schön wäre das jetzt irgendwie, wenn man einfach sagt, ja, das bin ich, das ist meine Identität, das ist eben meine kryptografische Identität und die kann man ab jetzt benutzen für E-Mails, für Messenger, für alle möglichen Arten von Nachrichten, und ich muss mich überhaupt nicht mehr drum kümmern, was ich da jetzt irgendwie groß mache. So, das ist so, was mir irgendwie erzählt wurde. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das Projekt tatsächlich macht, aber interessant ist es auf jeden Fall. PEP for Download, PEP for Outlook. Ah ja. Hm. Ja, es soll irgendwie ein Thunderbird reingehen. Ich mag Thunderbird nicht. Ich komme überhaupt nicht damit klar.
Ich benutze Thunderbird, das ist eigentlich ganz angenehm. Aber das ist, glaube ich, Gewohnheitssache. Was benutzt du denn?
Mut.
Ja, das sind die beiden E-Mail-Clients, von denen ich immer höre und die meisten Leute, also jetzt hier im CC-Umfeld benutzen. Und Windows wird wahrscheinlich eher Outlook oder sowas der Fall sein.
Also ich habe gelesen, Mut soll besonders sicher sein. Also so wirklich besonders. Nein, ich meine es ernst. Also Mut soll wohl wirklich, das ist so das, was die ganzen Security-Experts benutzen, weil das ist wohl der einzig sichere E-Mail-Client ist. Ich weiß aber nicht, wieso das so ist.
Weil er kein HTML rendert. Er führt keinen Code ein, aus.
Ja gut, aber das...
Ja. Ich würde kein Code aus, aber ist auch dementsprechend unbequem zu bedienen, wenn man sich nicht dran gewöhnt hat.
Mhm. Man muss sich dran gewöhnen.
Ja.
Er hat einen Vorteil, Vim-Key-Bindings.
Das kannst du ja beim Thunderbird auch
hingehen. Ja,
echt jetzt?
Ja. Mutator-Plugin.
Also ich habe Pretty Easy Privacy noch nicht wirklich ausprobiert, aber ich habe halt auch so eine Einstellung zu Verschlüsselung. Also... Ich zitiere das Ding mal. Cryptography is like chicken. Man kann es ganz haben oder gar nicht.
Ja, und deshalb braucht man halt ein benutzbares Konzept. Ja. Es ist halt einfach bisher einfach...
Wie war das? LastPass ist gehackt worden?
Ja, echt? Das passt. Also Passwortmanager, wir haben eine Sendung drüber gemacht, falls es jemand nachhören will.
Ich sehe dich schon Passwörter wechseln.
Habe ich schon gemacht. Die sind ja auch so fair und schreiben mir die E-Mail mit, ja, das ist kompromittiert worden, ändere deine Passwörter.
Ja, also zum Thema Passwörter, ich finde sowas wie LastPass eigentlich gut, weil es genau das ist, was eigentlich fehlt. Zumindest sowas, ich denke, halt genauso benutzbare Sachen, die trotzdem irgendwie ein gewisses Grad an Sicherheit bieten.
Also vielleicht kurz zur Erinnerung, ganz kurz, LastPass, Website oder ein Online-Dienst, der deine Passwörter speichert, verschlüsselt, du loggst dich ein, hast eine Liste von Passwörtern, kannst irgendwie einstellen, wie bestimmte Sachen zur Verschlüsselung, wie die verschlüsselt sein sollen. Natürlich gibt es dann irgendwelche Desktop- und Smartphone-Clients, die du auch verwenden kannst, wo das dann synchronisiert wird, damit das alles einfach ist. Und das ist wirklich super einfach. Und es hat auch ziemlich coole Features, wie zum Beispiel zu schauen, in welchen Accounts hast du dieselben Passwörter mehrfach verwendet. Dann macht es dich darauf aufmerksam. Es überprüft regelmäßig Seiten, die gehackt wurden, und macht sich darauf aufmerksam, wenn dein Account da beteiligt war, wenn es das rausfinden kann. Und das sind sehr, sehr nützliche Features. Mhm. Kritik hauptsächlich, zum einen ist es in den USA.
Du synkst halt alle Passwörter hin.
Genau, alle Passwörter gehen in die USA. Und da ja, haben wir schon drüber gesprochen und ja, es ist proprietär, man weiß nicht genau, was sie tun. So, jetzt wollte ich nicht so gemein unterbrechen.
Nö, also ich finde, grundsätzlich muss sich genau das überlegen, es ist proprietär, ja, es ist die Passwörter sind woanders, aber es ist irgendwie benutzbar und es ist wahrscheinlich sicherer, als wenn jeder sein Passwort 1, 2, 3 auf allen Seiten gleich hat.
Richtig. Oder neben dem Bildschirm kleben.
Ne? Das ist auch das, was irgendwie Threema benutzbar macht. Oder halt, was heißt, das macht es nicht benutzbar, aber es ist halt benutzbar. Es ist eine Firma dahinter, die hat die Kontrolle drüber. Du weißt nicht so genau, was sie tun. Sie sagen dir einiges, aber gut, du weißt nicht so genau, was sie tun, aber es ist halt benutzbar. Es ist einfach, du machst es an, es funktioniert einfach. Andere Sachen wie Text Secure sind da ein bisschen problematischer, wobei sie aufholen. Mhm. Also das sind jetzt beides Messenger für Smartphones.
Text Secure, das, wo man installiert und dann geht's Handy auf einmal nicht mehr.
Jetzt klingelt
das. Ich glaube, Markus ist da.
Ich guck mal geschwind.
Alles klar.
Spielt mal Musik oder sowas.
Wir reden eh gerade eine halbe Stunde, das heißt, Musik wäre cool.
Ich habe heute einen Song gefunden, der da heißt Death Music und ist vom Künstler Partition 36 und ich fand den jetzt irgendwie gar nicht so schlecht. Da hören wir jetzt einfach mal rein, falls es funktioniert. Ab. Man hört noch nicht so viel. Ah doch. Okay, bis gleich. Und willkommen zurück zu Def Radio, hier auf Radio Free FM, jetzt auch mit Markus.
Hi. Hallo.
Unser Thema heute, wir haben uns heute selbst zum Thema, unsere 300. Sendung heute.
Wir die 300.
Wir die 300, also im Studio sind wir jetzt zu fünft, nicht zu 300, wir haben schon ein bisschen Vorschläge gestern, ich hab gestern ein bisschen Vorschläge gesammelt, was man denn so machen kann. Eine davon war, alle drei, die Namen der 300 Krieger von bla 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 vorzulesen.
Leonidas.
Genau. Oder das 300. Gedicht von Shakespeare.
Hat er so viele?
Weiß ich nicht.
Oh, 13.37
Uhr. Ja, 13.37 Uhr, Lead Time.
Das war jetzt zu viel.
Ja. Wir haben 300, also wir haben nicht ganz 300 Sendungen, muss man fairerweise sagen.
Denn wir haben ein paar Sendungen beim Zählen übersprungen.
Ja, wir hätten 300 Sendungen, wenn wir es durchgehalten hätten, alle zwei Wochen regelmäßig hier zu senden, was nicht immer der Fall war. Also seit vielen, vielen, vielen Monaten funktioniert das. Aber es gab mal eine Zeit, wo das nicht so hundertprozentig geklappt hat. Manchmal gab es auch technische Probleme, weshalb was ausgefallen ist.
Und ich glaube, Markus hat sich ein paar Nummern reserviert, damit er seine Podcasts bauen kann.
Und wir haben auch das Problem gehabt, dass wir ja den auto-inkrementierenden Zähler haben, der ein bisschen zu viel inkrementiert hat.
Ja, das kann man ja wieder zurückmachen.
Naja, auf jeden Fall Sendung Nummer 300.
Es ist eine tolle Möglichkeit, unseren neuen Feed anzukündigen. Wir haben festgestellt, draußen in dieser Welt gibt es viele grottige Podcast-Reader, die kommen nicht damit klar, dass wir alle 300 Episoden in den gleichen XML-Feed stecken. Deswegen gibt es jetzt den Feed der letzten Folgen, der letzten 50.
Der ist leider noch nicht online, außer du hast es
gemacht. Er ist online, er ist noch nicht verlinkt. Man muss ihn wissen.
Ja, ich konnte deine Mail noch nicht entschlüsseln.
Du hast Radio-Scripts editiert.
Gefrickelt ist das richtige Wort, aber sortiert und gecuttet. Ja?
Okay. Oh Gott, schwarze Magie.
Ich hoffe, ich finde da bald noch Zeit, mir das anzuschauen und das zu machen. Ah, es gibt, wenn wir schon bei Feeds sind, was es jetzt aber gibt, ist die geschnittene Sendung des letzten Chaos-Seminar. Letzte Woche Montag war nämlich Chaos-Seminar von Renz zum Brettspiel Go. Und das ist jetzt online und geschnitten und im Podcast und auf iTunes und überall. Schaut euch das an, das war großartig.
Also auf YouTube habe ich es noch nicht gefunden.
Ja, wir müssen mal diskutieren, ob wir einen YouTube-Account haben wollen als CCC Ulm. Wäre eine Idee, meiner Meinung nach.
Wir haben noch ein anderes Problem. Also theoretisch müsste das Zeug auf der MediaCCC.de-Seite auch sichtbar sein, weil wir das auf der MediaCCC.de-Server hochladen irgendwie. Ja. Ich weiß, dass da ein Skript für da ist. Aber wenn du auf MediaCCC.de gehst und die Chaos-Seminar-Kategorie aufmachst, dann sind da einfach mal keine Videos.
Das ist eigenartig.
Hier debuggt das mal.
Ja,
wie lang ist denn der geschnittene Vortrag von Renz?
Eine Stunde 48 oder so. Wieso?
aus Eigeninteresse, weil ich die nächsten halte und also ungefähr kannst, planen möchte.
Du kannst auch eine Stunde machen.
Wie?
Ach ja, wir können auch schon jetzt, wenn du es schon ansprichst, können wir auch gleich ankündigen. Es soll um...
Also es geht um Ruby.
Ah, du machst das. Sehr schön.
Genau, ich mach das, aber also wer qualitativ hochwertige Informationen haben möchte, der kann natürlich kommen, aber es wird auch viel bisschen, ich baue ein paar Hoaxes rein, ja, vielleicht Sachen, die nicht so funktionieren. Ich warne einfach mal.
Ich kann noch kurz ist es dein erster Vortrag?
Ja. Also das erste Chaos-Seminar.
Ja, stimmt. Was ist eigentlich so cool an Ruby?
Ja, das wirst du dann sehen bei dem Vortrag. Also,
er soll doch nicht den ganzen Vortrag
ich kann nichts verraten, aber was eigentlich cool ist, das ist so, ja, natürlich die Leute, die das machen.
Also geben wir mal die vollständigen Daten an. Der Vortrag wird stattfinden im Oktober, und zwar am 12. Oktober um 20 Uhr und ein paar Minuten im Hörsaal H20 der Uni Ulm. Das ist im Gebäudekreuz O27. Einfach danach durchfragen, wenn man den Weg alleine nicht findet.
Cool. Aber den Kontovortrag zu Lua wird mich dann auch interessieren. Ich höre nämlich den ganzen Tag immer nur Lua, aber ich habe also alles, was ich daran denke, ist World of Warcraft.
Der Lua-Vortrag ist von Phil geplant, mal den zu halten.
Ich hätte es auch mal geplant, aber da können wir es sich eventuell zusammentun.
Ja, dann schreibt also, falls ihr bevor das... Ja gut, muss ich die ankündigen.
Bei Lua denke ich immer an so einen Pudding, den ich per Lua-Skript steuere. Also
was? Pudding?
Was? Ragnarok Online. Es gibt da so Homunkuli, und eins davon ist so ein Pudding.
Das erinnert mich spontan an die Wargames. Es gibt so schöne Spiele, ihr programmiert eine Art AI und dürft die dann in der Regel gegeneinander antreten lassen. Ich habe jetzt Robo-Wars gespielt, ihr programmiert einen kleinen Kampfroboter mit diverser Hardware. Der kann scannen, was er sieht und kann dann vorausschauend schießen. Das war in Assembler, dann gab es ein Spiel, ihr dürft einen Ameisenschwarm programmieren und gegen einen anderen Ameisenschwarm antreten lassen. Es gibt halt Arbeiter, die eure Kolonie aufbauen und Kämpfer, die kämpfen können. Das war ein Lua.
Cool.
Und diese Art von Spielen sollten wir mehr propagieren.
Das hat doch der Renz auch das letzte Mal erzählt. Das ist in Go natürlich auch so KI oder AI. Ist die dann gegeneinander Go spielen und irgendwie verlieren oder.
Apropos Go, wenden wir uns mal unserem Rückblick hierzu. Also eigentlich uns eine Idee war ja heute mal so ein bisschen zurückzuschauen, wie Death Radio so war. Haben wir zwar schon ein paar Mal gemacht. Also wir hatten ja auch irgendwann die 10-Jahres-Sendung und die Sendung Nummer 200 und so. Wir haben ja öfter mal so Jubiläen. Und heißt das überhaupt Jubiläum?
Jubiläum?
Ich habe keine Zeit, ich habe keine Ahnung.
Nenn mich einfach Jahrestage.
Die Jahrestage. Ja. Anniversaries. Jedenfalls gab es den Vortrag zu Go und es gab auch schon eine Radiofolge zu Go. Ich habe die Nummer vergessen. Aber die finde ich jetzt noch raus. Und was mich interessieren würde, was waren denn so eure ersten Radiosendungen? Also ich habe... erzähl meine gleich. Das war zum 26C3 und anschließend zu Tor.
Ich muss mich mal durchs Archiv klicken.
Keine Ahnung, was coolste Sendung war mit Hannes zum Thema Inputgeräte.
Was habt ihr da, worüber habt ihr da gesprochen?
Über den Datenhandschuh. Und über so ganz einfache Sachen wie Tastaturen, verschiedene Ausführungen, Sensoren, was man alles benutzen kann, um irgendwie Daten in den Rechner reinzuprügeln. Natürlich auch darüber, wie man das Gehirn abgreifen kann mit Elektroden. Inputgeräte aller Art.
Der Twiddler. Sozusagen.
Den Twiddler musst du jetzt kurz erklären, viele Leute, weil er keinen Wikipedia-Eintrag an sich hat.
Okay, ich glaube, also der Twiddler, das ist so ein, ja, ich sag mal, es sieht eigentlich aus wie eine Birne oder so, und die tut man in die Hand und dann kann man mit einer Hand und fünf Fingern recht schnell schreiben. Also wohl wirklich sehr schnell, und ich glaube, der hat seinen Fame dadurch bekommen, dass irgendwie der Google-CEO mit diesem Ding schreibt, weil der ist oft unterwegs und er hat halt diese Art Birne dabei und tippt da drauf rum, und also das ist wohl richtig schnell, aber das hat wohl irgendwie eine Eingewöhnungszeit von einem Jahr, was du da dir angewöhnen musst, weil das Ding hat 8 Tasten oder so und Kombinationen geben dann manche Buchstaben, und ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es ist ein recht cooles Ding.
Referenz, Tastaturlayer und Umgewöhnung ist ungefähr 3 Monate lang Schmerzphase, bis man wieder auf anständiger Geschwindigkeit ist.
Das Twitter-Ding, das klingt von der Eingabe her so wie die Tastatureingabe für Braillezeile.
Also ich schaue mir das gerade an, ich bin da begeistert von, weil also mich interessieren ja Inputgeräte schon auch so ein bisschen, und ich finde so normale Tastaturen fürchterlich. So diese versetzten Tasten, das ist einfach nicht auf Zippen ausgelegt, ist darauf ausgelegt, dass eine Schreibmaschinenmechanik funktioniert, was heutzutage niemand mehr interessiert. Und also ich finde so ergonomische Tastaturen sehr spannend. Und da gibt es aber ganz wenig. Eine neue gibt es, Open Source. Da heißt Keyboardio Model One.
Ist das das Teil, das du
aus Holz legen kannst?
Ah, ja, ja.
Das ist aus wie Holz, ein Schmetterling. Hat unter jede, genau, sieht aus wie ein Schmetterling. Ist in der Mitte teilbar. Hat ein Arduino drin, frei programmierbar. Unter jeder Taste ist eine RGB-LED. Ja, und wie gesagt, frei programmierbar. Kannst damit tolle Sachen machen. Ne? Ein Vorschlag war, man kann sich seine E-Mails buchstabieren lassen, indem man die Tasten aufblinken lässt. Nutzloseste Funktion ever.
Also der fortschrittlichste Teil, was ich jetzt zur Datenverarbeitung gehört habe, war ein Manager gewesen. Er kriegt die E-Mails, die er bekommt, von seiner Sekretärin ausgedruckt, machen so Kommentare dran wie hä und Bullshit. Und die Sekretärin nimmt dann dieses annotierte Papier und fasst in die E-Mail mit, könnten Sie an dieser Stelle bitte weiter erläutern und aus Kostengründen ist dieser Vorschlag leider nicht budgetierbar.
das klingt, hat das nicht irgendwie Donald Knuth oder so gesagt? Irgendjemand macht das doch so. Ich habe die Sendung gefunden, wie konnte ich das vergessen? Die Sendung zum Spiel Go trägt die Nummer 111. Und wurde gesendet am 8. Juni 2008. Ich habe sie noch nicht gehört. Als Moderator steht Benny drin. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Aber
ist das nicht Benny?
Müssen wir mal anhören. Also es ist nicht Benny, der mal hier Dings gemacht hat. Mit uns Datenbanken und so. Nee. Also nicht der Benny.
Ich mag meine Gelegenheit zum Träumen benutzen. Seitdem wir hier Radio machen, als die Leute, die wir hier sitzen, gab es auch ganz viele Management-Buzzwords, mit denen man sehr viel Bullshit-Bingo spielen kann. Denken wir nur mal an Industrie 4.0. Integrated Something. Internet of Things.
Cyber.
Ja, Cyber, richtig. Industrie 4.0. Big Data.
Cyber ist das Geilste.
Gab es ein cooles Zitat aus dem Jahr 2003. Big Data ist wie Sex bei Teenagern. Alle reden darüber, manche glauben, sie hatten es schon mal. Und keiner weiß, wie es wirklich geht.
Also, ich habe auch noch einen Moment aus einer Sendung, der mir jeden Tag beim Einkaufen, muss ich daran denken. Und zwar war das, glaube ich, mal eine Folge, die ich gehört habe. Das war irgendwie Live Pro Tips oder so. Gab's da mal was?
Irgendwie sowas.
Auf jeden Fall, ich glaube, das warst sogar du, Matu, war dann die Frage, ja, wenn ich nicht weiß, wie viel Fleisch ich beim Metzger an der Theke bestellen muss. Und dann ist eigentlich der recht naheliegende Ding, dass man hingeht in diese Tiefkühlregale, wo die abgepackt sind und wo die Menge draufsteht. Ja. Und das mache ich bis heute so, dass ich, das ist mir in dem Moment klar geworden, ach, ich schaue einfach, wie viel Wurst da sozusagen in so einer Verpackung drin ist und gehe dann zum Metzger und mir da dann, ja, ich brauche bloß die Hälfte davon, also irgendwie 75 Gramm. Das bleibt mir irgendwie hängen, da muss ich irgendwie regelmäßig dran denken, wenn ich einkaufen bin. Weil das sind so die Sachen, das fällt einem nicht auf, wenn man so ganz normal lebt, aber irgendwie.
Ich habe rausgefunden, was meine erste Radiosendung war.
Was war deine erste Radiosendung?
Und zwar Funknetze, Folge 237, wo als Moderatoren drei irgendwelche unbekannten Namen drinstehen. Du erinnerst dich dran?
Bukar. Wer erinnert dich dran?
Okay.
Also ich erinnere mich dran, das war offensichtlich meine erste Radiosendung, zumindest steht da irgendwie der Name dran, ein Name dran, den ich mit irgendwie, der mit mir in Verbindung gebracht wurde.
Okay.
Die erste Folge, wo tatsächlich mein Name dran steht, ging um Ingress. Das war die Folge drauf.
Ja. Habt ihr schon über Pokémon geredet?
Ja. Ja, haben wir schon. Ich habe dann, als irgendwie ich dann das Radio toll fand und meinte, ich möchte mehr Radiosendungen machen, habe ich mit Lukas zusammen eine Folge über Pokémon gemacht.
Das Thema greift man doch immer wieder auf. Auch bei den Spielekonsolen haben wir das wieder etwas dicker behandelt. Und
wir haben auch heute drüber geredet.
Ja, irgendwie der Dauerbrenner.
Ja. Lass uns nochmal auf die Zukunft spekulieren. Mit welchen Buzzwords werden wir uns in Zukunft beschäftigen dürfen? Autonomes Fahrzeug, wann werden die eins haben? Ne? 2030? Früher? Hier wetten an.
Also, du hast gerade gesagt, wann werdet ihr eins haben?
Ja.
Ich glaube, dass das so nicht läuft. Ich will ja kein autonomes Fahrzeug haben, sondern ich will ja von einem gefahren werden. Sozusagen.
Nach welchem komischen Geschäftsmodell willst du das dann mieten?
Also es gibt auch schon Spekulationen für Geschäftsmodelle, dass du irgendwann nicht mehr für Fahrzeuge zahlst, beziehungsweise nicht mehr mit Geld, sondern mit deinen persönlichen Daten.
Ach, ich gebe meine Zieladresse an und durch die Verkehrsdaten, die ich dadurch generiere, oder was weiß ich, ich fahre jede Woche...
Also wie bei Facebook. Vielleicht bietet dir dann Facebook irgendwann mal ein autonomes Fahrzeug, wenn du halt bei Facebook angemeldet bist.
Die Kamera im Innenraum dient ihrer eigenen Sicherheit.
Ja. Funktioniert leider nur, wenn dein Geburtsdatum und mindestens 37 verschiedene wichtige Ereignisse deines Lebens nachvollziehbar auf deinem Profil veröffentlicht sind.
Aber letztendlich ist es doch auch jetzt schon so. Wir steigen hier in so einen Bus ein und dann gehen wir raus und es wird ja mitgezählt, wie viele Leute ein- und aussteigen und wo, wie viele Leute ein- und aussteigen.
Unterschied, das ist wie viele und wer macht einen großen Unterschied.
Ja,
also wir haben ja gerade im Datenschutzgesetz diese Unterscheidung, also oder beziehungsweise diese schöne Bezeichnung personenbezogene Daten. Das ist halt nochmal was anderes. Daten, aus denen man Personen und Identitäten herausfinden kann, ist halt schon nochmal ein Unterschied.
Ich habe noch einen Funfact zu autonomen Fahrzeugen. Und zwar gibt es da einen lustigen Anime aus dem Jahre 2000, wo die behaupten, dass in 100 Jahren alle Autos so fahren. Die haben auch mehr oder weniger eine gute Beschreibung, wie das Modell funktioniert. Du zahlst halt je nachdem, was du gerade für ein Auto haben willst, bestellst es und es fährt dich einfach. So, du hast gerade ein Date, möchtest beeindrucken, also kaufst du gerade eine Fahrt mit einem cooleren Auto.
Finde ich cool, also wäre ich dabei.
Ganz ehrlich. Das Lustige bei dem Anime ist aber, dass halt die künstliche Intelligenz ab und zu mal Scheiße baut und irgendwie außer Kontrolle gerät und dann es immer noch Leute gibt, die noch fahren können, weil das wird ja anscheinend nicht mehr gelehrt, also bringen sie sich selber bei und versuchen diese Autos aufzuhalten.
Ja, aber genau sowas ist doch über X, oder? Oder allgemein über oder Uber.
Über, mit dem Rides of Glory, der schöne Blog-Eintrag, als über Big Data gesagt hat, wir glauben, wir haben die Warlands identifiziert. Leute, die sich Freitagabend irgendwann zwischen 10 und 5 auf den Weg machen und weniger als 6 Stunden später wieder in einem halben Kilometer Entfernung weiterfahren, waren wahrscheinlich unglücklich mit ihrem One-Night-Stand. Dann haben sie mal aufgeschlüsselt, in welchen Stadtbezirken kommt das relativ häufig vor. Oh. Ich finde Big Data toll.
Ja.
Also ich weiß nicht, aber sowas ist ja fast noch schon, ich will jetzt nicht sagen trivial, aber da ist natürlich jemand, der Freitagnachts so ein Taxi bestellt. Das ist ja wie, wenn du beim Taxifahrer einsteigst, besoffen am Freitag irgendwie, dann weiß er ja auch, was du getan hast. Also, keine Wertung jetzt, aber...
Tolles Taxi,
aber dann wird noch einiges anderes kommen. Ist der Taxifahrer und eben nicht die Datenbank in irgendwo.
Und vor allem... Nee, also worauf ich jetzt hinaus wollte, ist die Analyse der Daten, was da jetzt geschehen ist. Ist, glaube ich, noch trivial, da wird natürlich noch einige andere Infos geschehen. Also...
Ja, aber es ist halt, die Daten sind halt da und wenn sie irgendwo gesammelt sind, zentral, das ist halt die Problematik. Das ist halt einfach, die zu sammeln und es wird gemacht. Und dann kannst du neue Sachen daraus ableiten.
Geschichtlich herauszuheben, wenn euch ein Politiker ein Versprechen gibt, etwas nicht zu tun. Versprechen taugen nichts, die müssen in Papier gegossen werden.
Was wurde denn
seit besprochen? Das funktioniert bei Daten halt auch nicht.
Datenerhebung, weil es jetzt hieß, Krankenkassen bezuschussen die Apple Watch als Fitness-Tracker.
Okay.
In 2 Jahren kriegst du einen anderen Tarif dafür angeboten, wenn du dich gesund bewegst. Abwarten. Was uns versprochen wurde, dass die Mautdaten zweckgebunden zu Mautzwecken erhoben werden und nicht zur Verbrechensbekämpfung.
Ja.
Oder nur für LKWs. Mhm.
Ja. Ja. Und dann fragen sich die Leute, wieso so viele Leute diese Petition unterschrieben haben gegen Sperren von Internetseiten. Es ging damals zwar irgendwie speziell um Kinderpornografie, aber es ging ja eigentlich ums Sperren von Internetseiten den Leuten.
Ich verstehe den Zusammenhang nicht.
Nein, das ist der Vorwand. Kinderpornografie ist der Vorwand, um alles irgendwie durchsetzen zu können.
Ich mag das mir hier ein Stück allgemeiner herausheben, weil es wichtig ist, Muster zu erkennen. Immer wenn jemand sagt, Kinderpornografie, organisiertes Verbrechen, Terrorismus. Im 20-Jahres-Rhythmus kommen diese Buzzwords durch. Deswegen brauchen wir folgende neue Technologie. Mhm. Und in dem Fall braucht man eine Technik zum Webseitensperren.
Aber in dem Fall gibt es immer eine Sache, die man sagen muss. Überleg mal, ich baue den Satz um, was die Leute fordern. Und zwar, also also Land XY oder Regierung XY fordert Technologie. Jetzt ersetze ich mal Land XY durch China oder Russland und dann hört sich die Sache komplett wieder anders an.
Es ist eine schöne Medienkompetenzprüfung, ob das Narrativ standhält.
Also, das ist ja dieses oder letztes Jahr tatsächlich passiert. Die USA wollte ja Spionagezeugs in Hardware drin haben, haben das irgendwie mit Terrorismusbekämpfung irgendwie durchkriegen wollen. Genau die Woche später sagen die Chinesen das Gleiche und ich fand das so zum Feiern. Weil du hast innerhalb von diesen zwei Wochen gesehen, wie so die Meinung von, das ist voll toll, zu, boah, scheiße, Umschwung.
Ich glaube nochmal zu der Apple Watch. Ich habe das auch vorgestern oder so gelesen. Bloß, also zu der Zuschussung. Ich glaube, das war Technikerkrankenkasse. Und zwar kann man, ich glaube, was da gemeint war, diese Bonushefte, wo man ja, wo es ja jetzt auch schon gibt, dass du irgendwie Gutscheine bekommst, wenn du über 10.000 Schritte mit deinem Schritte-Tracker machst, kriegst du irgendwie einen Gutschein 20 Euro bei Firma X. Und ich glaube, das ist auch genau sowas, oder? Also,
zählt da der Pokébox auch?
Nein, ich glaube nicht.
Aber die sind genauer als alles andere.
Ist es?
Ja, diese Krankenkassen haben ja alle diese Bonushefte, dass wenn du besonders gesund lebst, dann kriegst du da ein bisschen Bonus. Und ich glaube, sowas war das bei der Apple Watch auch.
Mich interessiert noch ein Stück aus der Geschichte, wie ihr es erlebt habt. Ich bin nämlich erst im Jahr 2003 in dieses Internet gekommen. Aber die Dotcom-Blase war vorher. Wie hat sich das denn angefühlt?
Die Restblase?
Da bin ich auch das Jahr 2000, als man zu dem Schluss kam, Internet ist doch nicht der Heilsbringer, für den alle halten.
Also, habe ich nicht miterlebt.
Bin ich auch ein bisschen zu spät dran.
Ich habe erst 2005 aufgehört, mich mit dem Telefon einzuwählen.
Da habe ich erst angefangen, mich mit dem Telefon einzuwählen.
Da durfte ich dann mal ins Internet, ja.
Würdest du mal kurz die Geräusche nachmachen, die dabei entstehen?
Nein.
Das ist ein historisches Ereignis.
Ich könnte es auf YouTube suchen.
Ich würde das echt. Nee, Quatsch, da habe ich auch erst angefangen. Das war irgendwie erst 2007, wo ich aufgehört habe.
Meine erste Radiosendung war 2010 im Januar. Die ging über den 26C3, also über den 26. Chaos Communication Congress. Und meine zweite Radiosendung habe ich dann übers Tor-Netzwerk erzählt. Und ich habe mir heute Vormittag mal so ein bisschen angeschaut, was denn so seither so die beliebteste Musik war. Weil ich musste feststellen, dass davor nicht so viel freie Musik lief bei uns. Sondern dass davor einfach irgendwelche Musik lief. Das haben wir natürlich die Probleme mit den Rechten daran. Seit wir freie Musik spielen, können wir die auch locker im Podcast veröffentlichen. Und was ich damals gefunden hatte, war ein Album von Amity in Fame, das da hieß Dinner for One. Und ich würde euch jetzt den gleichnamigen Song nochmal spielen. Also ich glaube, wir haben es mittlerweile schon ein paar Mal gespielt, aber wir können auch mal wieder Musikpause machen. Ja, genau. Jetzt probieren wir mal, ob das hier funktioniert oder ob der Browser wieder abstürzt. Bis gleich.
Approaches a world I never ever should. I simply have no clue. the reptiles ain't just set to me. McFast and Larry's skin. And when I start to think about how it's just fine with the secret of just for me. It's just open. I can never get enough. How to rock it, to rock it. We are me. Yeah, yes. Tyrannicus, we are meals. Tyrannicus, yeah.
Willkommen zurück zu Def Radio, hier auf Radio Free FM.
Wir spielen gerade Bullshit Bingo.
Und zwar haben wir uns an gefallene Buzzwords erinnert.
Ja, Moment. Wir haben heute schon öfter Go angesprochen. Und da kommt jetzt nochmal was dazu. Also für Leute, die auch mal Go spielen wollen und nicht nur davon hören wollen, gibt es den Go-Spieleabend der Ulmer Go-Gruppe. Und der findet immer mittwochs ab 19 Uhr im Café Omar statt. So, das auch mal losgehen.
So. Wobei wir gerätselt hatten, ob es die Gruppe noch gibt, diesen Stammtisch.
Die gibt es noch, aber sie treffen sich nicht jede Woche, sondern nur noch, wenn das Doodle...
Da gibt es eine Website dazu, ne?
Sagt, dass genug Leute da sind.
Okay. Wir möchten jetzt gern zwei Redeminuten einlegen für die gefallenen Buzzwords der letzten 10 Jahre.
Zwei Redeminuten.
Gefallene Buzzwords, das klingt Doodle schon so wie Kriegerdenkmal.
Ich habe Doodle gesagt, das war das Erste.
Ach. Web 2.0.
Cloud. Aber wann war Web 2.0?
Sind wir schon über 2.0
raus? Das ist ja mittlerweile
raus?
Schon so allgegenwärtig, das erwähnt ja gar keiner mehr. Das ist ja total in deinem Alltag integriert.
Okay. Naja. Gut, ich lasse euch euren Vortrag halten, los. Gibt es da nicht mehr Buzzwords?
Ja, Virtual Reality.
Mhm. Augmented Reality, das ist ja so fast schon immer im selben Satz.
On Demand. Ohne das geht dem Consulting gar nichts.
Aber was ist mit as a Service?
Das geht doch mit Cloud in einer Hand eigentlich. Du kaufst es nichts mehr so, sondern du kaufst einen Service und der schmeißt dann in der Cloud, also auf irgendeinem Server drauf, den du nicht kontrollieren kannst, aber es ist praktisch.
An der Stelle mag ich mal Stallman reinbringen. Richard Stallman ist menschlich ein interessanter Fall, aber in einigen Sachen hat er recht, er hat gemeint, dieses Cloud-Zeug ist das Problem, wenn du die Software nicht betreibst, kannst du sie nicht bugfixen. Das heißt, wenn du zwischen zwei Anbietern Sachen und her schiebst und da ist irgendwo ein Bug zwischendrin, den wird keiner von beiden beheben.
Ja.
Also wir dürfen uns auf viele interessante Dinge in der Zukunft freuen. Zum Beispiel in den Nachrichten kommt immer mehr, ist gehackt worden von Hackergruppe irgendwas.
Hat mich auch getroffen. Also ich weiß nicht, ob das konkret eine der bekannten Hackergruppen war, aber mein Server-Hoster, der wurde gehackt, da habe ich neulich Mails bekommen, ich soll doch bitte alle Passwörter und Zertifikate tauschen und ich habe bei denen eigentlich einen V-Server gemietet, ich wollte sowieso kündigen, das habe ich jetzt dann halt auch getan, weil ich ziehe jetzt eh auf meine eigene Kiste um, aber das ist auch so toll. Jetzt mache ich mir schon die Mühe und betreibe einen eigenen V-Server, weil ich meine Dienste irgendwie selber unter Kontrolle haben will und jetzt ist die Infrastruktur dahinter kaputt gemacht worden.
Wo wir schon dabei sind, ich meine, das sind Buzzwörter, Netzneutralität.
Das ist doch eher so das Buzzword von unserer Seite her und nicht so von der Industrieseite.
Na und? Ja, doch, das Gegenteil davon.
Was ist das Gegenteil?
Sie sagen immer...
Managed Services.
Sie sagen immer, dass die Netze ausgelastet. Netze ausgelastet.
An der Stelle mag ich kurz das nochmal bewerten im Kontext. Man muss, besonders bei DSL-Netzen, von einem Backbone und einem Zugangsnetz sprechen. Die Auslastung vom Backbone liegt zwischen 2-6%. Das Zugangsnetz ist der schwache Punkt. Aber keine Sorge, mit Vectoring wird das alles besser. Aber das ist das nächste Buzzword.
Okay. Du hast ein Passwort genannt.
Ja, wir reden über den IT-OT G700 irgendwas Standard zur Leitungsbündelung von Kupfer.
Ihr cybert hier aus allen Rohren.
Cyber, cyber. Da gibt es übrigens eine neue Mailingliste der EDRI, cyber, cyber. Da soll es um so Privatsphäre-Diskussionen und so gehen. Wenn das interessiert, der googelt das einfach mal. Kann sich da melden.
Ist Google nicht auch schon so ein Buzzword?
Ja.
Ist das Synonym für im Internet suchen?
One-Click. Also es sind zwei Wörter, aber vielleicht zählt es auch als Buzzword.
Es hat einen Bindestrich dazwischen, das ist ein Wort.
Ja, stimmt, dann auch
als Charakter.
War es das schon?
Eins der älteren Buzzwörter ist sowas wie Download. So, oh, die bösen Downloads und...
Raubkopierer.
Ja, stimmt.
Fortschritt.
Ja, genau.
Seitdem das von YouTube abgedeckt wurde, ist es ja gar nicht mehr so cool zu torrenten. Und mittlerweile hat ja auch YouTube im Datenverkehr die Torrents überholt.
Ach ja.
Ja.
Streaming.
Stimmt.
Ich. Fällt das nicht on-demand wieder zu on-demand zusammen?
Ja, und das ist trotzdem Buzzword.
Das sind quasi Synonyme an der Stelle.
Aber die Abmahnanwälte sind immer noch aktuell.
Abmahnanwälte. Mann, so viele Buzzwörter, die ich gar nicht mehr merke.
Ja? Ja, ich finde Cyber das Beste. Ja, jetzt alle was mit Cyber. Also gibt irgendwie Cyberabwehrzentren.
Der Bundeswehr zum Beispiel.
Viel zu obvious als Buzzword irgendwie. Das fällt auf im Gegensatz zum Rest, weil das nicht ganz so. Also, wenn du das hörst, denkst du immer gleich, das tut man halt nur so aus Consulting-Zwecken, aber viele der anderen Buzzwörter sind ja tatsächlich so im Sprachgebrauch drin, dass ja auch jeder normale Mensch sagt, ohne jetzt irgendwie dringend was verkaufen zu möchten.
Zu wollen, ja.
Ja,
scheiße. Oh, Parallelisierung.
Ja. Smart Factory.
Smart Sternchen, alles.
Smartphone.
Ja. Ei-Sternchen. Ja. Naja, wollen wir über Podcasts reden? Nein?
Stille.
Also wir machen ja hier eigentlich eine Radiosendung und ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir eine Radiosendung machen, aber so eigentlich das coole Buzzword sind ja eigentlich Podcasts. Ist jetzt schon alt und so. Oder ist jetzt schon im Sprachgebrauch drin. Mhm. Aber Podcast ist halt so das On-Demand-Streaming von Unterhaltungsmedien oder Informationsmedien oder wie auch immer.
Von On-Demand-Unterhaltungsmedien.
Von On-Demand, also,
wir machen jetzt lauter Passwortsätze, oder?
Auf jeden Fall. Podcasts sind halt schon recht beliebt. Und es gibt in unserem Umfeld natürlich nicht nur uns, sondern ich wollte eigentlich auch mal so ein bisschen uns umschauen, was denn so gemacht wird. Was hört ihr denn so? Also, ich würde vielleicht mal mit einer Sache anfangen, was relativ neu ist, ist die technische Aufklärung. Und dazu gibt es auch noch eine News. Also, und zwar gibt es nach der Sommerpause, hat jetzt der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, genau.
Der Ausschuss hat einfach nur mal, der 167. Ich bin mir nicht sicher.
Das hat doch irgendwie 13 oder so.
Im Volksmund einfach als NSA-Untersuchungsausschuss bezeichnet.
Ah, okay.
Soll sich damit auseinandersetzen, ob der BND und anderweitig Leute gegen deutsche Interessen verstoßen haben.
Genau, wo ist denn hier das? Hier, offizielle Bezeichnung. Erster Parlamentarischer Untersuchungsausschuss des 18. Bundestages. So, wir haben noch keine 100 noch was Bundestage. Genau, also es geht eben darum, diese ganze Geheimdienstsache. Auf jeden Fall gab es jetzt seit der Sommerpause wieder zwei öffentliche Sitzungen. Und die Leute, die vom Podcast Technische Aufklärung, gehen dahin, hören sich das an und diskutieren anschließend danach, nach der Sitzung darüber. Meistens sind dabei André Meisser von netzpolitik.org, der live aus der Sitzung bloggt, und dann noch so wechselnde andere Teilnehmer, die auch live mit bei diesem Untersuchungsausschuss dabei waren. Das finde ich eine interessante Sache. Also da kriegt man so ein bisschen mit, wie es da so vorangeht und was der aktuelle Stand ist dieser ganzen Geheimdienstuntersuchungssache.
Der aktuelle Stand ist, die Opposition fühlt sich ja in ihrer Aufklärungsarbeit behindert und hat Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht.
Genau, das ist jetzt endlich mal passiert. Sie sprechen seit Ewigkeiten drüber, konnten das aber bisher noch nicht machen, weil sie irgendwie erst hätten abgewiesen werden müssen und es war noch nicht. Bisher hieß es vom Bundestag aus immer nur so, ja, die Amerikaner lassen uns nicht, es gibt völkerrechtliche Probleme, und dann hat Amerika gesagt, das ist ja gar nicht wahr und lauter so Sachen. Na, jetzt gibt es auf jeden Fall Klage da und bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
Es ist ja bei Medienkompetenz so wahnsinnig anstrengend, die Sachen nachzurecherchieren, mit dem Versuch, dieses Völkerrecht rauszukriegen.
Ja. Ja, das war so einer der aktuellen Podcasts, die ich so höre. Sehr informativ, sehr interessant. Was hört ihr denn sonst so? Hört ihr überhaupt Podcasts noch?
Selbstverständlich.
Ich definiere Podcast.
Jetzt könnt ihr euch selber definieren. Könnt ihr aussuchen, was ihr unter Podcast versteht.
Es gibt Momente, wo ich dieses reine Audioformat sehr mag, weil ich jeder meine Joggen gehe auf langen Strecken. Okay. Mein persönlicher Favorit, der viel zu selten erscheint, ist Alternativlos.
Ja. Alternativlos von Fefe und
Frank Rieger und Felix von Leitner. Es qualifiziert sich als politische Satire.
Okay. Da habe ich jetzt einen Tweet drüber gehört letzte Woche. Wie war das da irgendwie mit Abstand der schlechteste Podcast, den sie... Oder irgendwie sowas hat jemand neulich getweetet. Ja. Hat dann Alternativlos retweetet. Fand ich interessant. Worum geht's da? Also, okay, politische Satire. Sie reden über Sachen, die alternativlos sind. Auch so ein Buzzword übrigens.
Ich mag nur ein Buzzword reinbringen, weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft bedeutungssam wird. Social Justice Warrior.
Was zum...
Geil. Es geht um Leute, die versuchen, andere Leute in den Pranger zu stellen, weil sie der Meinung sind, dass das Rechtssystem nicht in der Lage ist, für Gerechtigkeit zu sorgen. Mhm. Und ich sehe...
Vigilantes oder was?
Ja. Es sind zum Beispiel Leute, die sagen, der Mann ist ein Nazi, rufen bei seinem Arbeitgeber an und meinen, willst du den nicht mal feuern? Du hast einen Nazi angestellt. Das hat angefangen vor langer Zeit in der Geschichte von einem Azubi bei Porsche, der im sozialen Netzwerk einen Hasskommentar gegen Ausländer losgelassen hat und auch entlassen wurde. Und es ist zu einer Sportart geworden, Leute an den Pranger zu stellen.
Super.
Ich sag ja, wir sind wieder im Mittelalter, nur halt jetzt mit Netz und Cyber.
Ja, Moment mal, was ist da jetzt? Ich habe das auch letztens erst gehört, da gab es doch auch irgendwie Diskussionen. Und was mich jetzt aber interessieren würde, so, also jetzt ist wahrscheinlich wieder off topic, aber ist das jetzt schlimm, das zu tun? Wenn jetzt jemand zum Beispiel bei irgendwelchen rechtsradikalen Parteien postet und man dann seinen Arbeitgeber anruft? Also ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Mich würde es ja interessieren.
Das braucht einen größeren gesellschaftlichen Kontext, um es zu bewerten. Das eine ist natürlich, was ist Meinungsfreiheit wert? Und inwiefern müssen wir mit missliebigen Kommentaren klarkommen? Können wir da irgendwo eine Linie ziehen? Und das andere ist, werden Leute radikaler, weil sie mit Frau Merkels Auswärtspolitik unzufrieden sind? Und was ich halt persönlich meine, ist, dass wir eine Strömung in der Gesellschaft haben, dass Leute bereit sind, radikal Sachen selbst in die Hand zu nehmen, weil sie meinen, das System kann es nicht leisten. Und auf der anderen Seite möchte ich dann noch ranführen, die Löschdebatte über Facebook, ob man jetzt Kommentare löschen sollte oder nicht. Wo halt irgendwann nicht klar ist, wo die Zensur beginnt und wo halt eine Meinung dominant ist, weil andere Meinungen gelöscht werden müssen. Das geht los bei Fotos von stillenden Müttern, ob die jetzt auftauchen dürfen oder nicht. Geht weiter bei ausländerfeindlichen oder ausländerfreundlichen Kommentaren. Bei politischer Satire. Und ich versuche jetzt etwas zu umreißen, das uns gesellschaftlich beschäftigen sollte, aber nicht leicht schlussfolgern ist, welche Dimension es annehmen wird und was alles in die Bewertung reinfließen muss.
meine, vor allem, wenn jetzt Leute tatsächlich bei sowas mitmachen, also der behauptet, er ist ein Nazi und dann ziehen alle mit und stellen ihn halt total in Pranger, das muss ja nicht mal unbedingt wahr sein. Ich meine, das nachzuprüfen ist halt schwer zu machen.
Wie nachzuprüfen? Also wenn ich jetzt, ich sag mal so, Person A hat jetzt irgendwelche rechtsradikalen Sprüche auf Facebook gepostet. Person B ruft jetzt seinen Arbeitgeber an, sagt, ist ein Nazi.
Das ist ja noch der einfache
Fall. Das ist noch der einfache Fall. Jetzt gibt es noch Person C bis F, die noch mitreißen und den noch beschuldigen. Vielleicht jetzt fälschlicherweise. Das ist natürlich, also für mich ist das so, jemand, der natürlich fälschlicherweise über jemand anderen was sagt, der ist da falsch. Ja? Ja. Also dem wird eine Strafe. Aber wenn ich natürlich jetzt von mir aus auf Facebook was poste, dann ist das halt öffentlich. Und wer das dann mitliest und...
Aber ist das nicht eh so, dass, wenn man, bevor man eingestellt wird, dass potenziell der Arbeitgeber einem recherchiert? Dass man, also...
Das andere ist, wir sind ja sozial nicht so steif in unserem Rollenbild, wie wir das gerne annehmen, sondern abhängig davon, welche Gruppe wir sind. Um in der Gruppe cool zu sein, müssen wir andere Verhaltensweisen an den Tag legen. Ich würde auf Arbeit nicht so sehr über meine Firma lästern, wie in meinem Freundeskreis. Und ich würde in einer Gruppe von Nazis, wenn ich weiß, um mich herum stehen nur kadressierte Männer, auch keine linken Sprüche ablassen.
Noch ein Buzzword. Vergessen werden. Oder das Recht auf Vergessen werden.
Der digitale Radiergummi.
Geben Sie uns Ihre Daten.
Und das Leistungsschutzrecht.
Leistungsschutzrecht. Das wollte ich noch in die Sendung reinpacken.
Was ist eigentlich dieses Leistungsschutzrecht?
Das war das Ding, womit Zeitungsverlage gerne hätten haben wollen, dass Suchmaschinen dafür bezahlen, wenn sie Inhalte von deren Seiten einblenden. Auf ihrer Suchmaschine.
Da fällt mir noch ein Passwort ein, was gerade auch extrem aktuell ist. Adblocker. Oder Online-Ads.
Inwiefern ist das jetzt aktuell geworden? Weil jemand eine iOS-App rausgebracht hat?
Ja, das ist halt jetzt wieder im Gespräch. Das natürlich, da gab es zur Zeit gerade wieder eine Umfrage, was die Leute lieber haben wollen. Werbung und freien Content oder sie zahlen den Adblocker und freien Content. Da haben sich viele natürlich aufgeregt über diese doofe Formulierung der Frage. Und trotzdem haben alle gesagt, ja, wir wollen natürlich freien Content und wir bezahlen natürlich den Adblocker, um trotzdem keine Ads zu haben.
Ich mag da jetzt einfach nur einen provokanten Spruch reinwerfen, müssen wir nicht vollständig ernst nehmen. Dieses Internet ist scheiße geworden, seitdem so viele Firmen da reingegangen sind. Ja, wir kriegen jetzt alle super schnelles DSL und können unsere Pornos im Full HD gucken, aber es sind halt immer mehr Schrott online gekommen und verschiedene Firmen, die versuchen, den Kram auszuschlachten. Und es ist einfach aus dieser ein paar Nerds tauschen Daten aus Ecke rausgewachsen in, was wollt ihr Nerds hier eigentlich machen? Ihr seid ja viel am Platz.
Ja, es ist anders. Keiner von uns hatte sich jemals wie am Anfang erlebt. Irgendwie, ja.
Aber ihr erinnert euch noch an die Einmalzeiten, als Webseiten noch schlicht waren.
Ja, Einmalzeiten, aber
ich so würde nicht sagen, dass
Zeiten, ja, das war ja nochmal was ganz anderes.
Ich würde aber nicht sagen, dass die Webseiten da unglaublich schlicht waren. Also zumindest, ich bin jetzt doch auch nur ein bisschen jünger, aber als ich mich eingewählt habe, die Webseiten waren nicht schlicht, die waren auch voller Werbung und voller Links und damals vielleicht noch nicht so viele Bilder, weil es einfach noch nicht so funktioniert hat.
Du hattest keine Epilepsieanfälle gekriegt, wenn du die Webseite aufgemacht hast. Tut mir leid, aber wenn ich jetzt irgendwie Epilepsie gefährdet wäre, würde ich potenziell einen Anfall kriegen, wenn ich so auf, keine Ahnung,
das war doch das beliebteste, war doch das Blink-Tag. Dass dann der Text und über Marquee-Tag.
Ja, Marquee war ja nicht so schlimm, aber Blink war richtig.
Das sind Spezifikationsunfälle, wenn Leute den Kram anders benutzen als geplant.
Da war Planung dahinter?
Es ist da, man kann es benutzen, was Leute daraus machen. Also das
was könnte da noch schief gehen?
Ja.
Wir machen irgendwann mal eine Radiosendung über IPv6 und die Sachen, die nicht explizit im Standard erwähnt werden, aber defekterweise funktionieren.
Aber wir waren ja eigentlich nochmal was für Podcasts, die Leute noch hören. Also ich, was ich mache, aber jetzt irgendwann am Ende bin, und zwar alle CAE-Folgen zu hören.
CAE, früher Chaos Radio Express.
Genau. wird, glaube ich, nicht mehr so häufig aktualisiert. Ich habe jetzt gerade mal geschaut. Jetzt habe ich gesehen, hier Planetarien ist das Neueste. Ich glaube, was war denn davor?
Das Ur, glaube ich. Oder?
Ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall, da habe ich sehr viele Stunden damit verbracht. Das Ur, ja genau. Also das ist aber, wie man sieht, 2.6.2014 und dann 13.2.2015. Also gibt es leider nicht mehr so viele Folgen, aber es gibt noch ganz viele alte Folgen. Wahrscheinlich ganz interessant.
Also vielleicht ganz kurz zur Vorstellung davon. Tim Pritlove führt da die Interviews und hat immer ein oder mehrere Gäste zu einem bestimmten Thema da, die sich damit auskennen und unterhält sich mit denen darüber. Und das ist immer sehr gut gemacht. Die nehmen sich auch immer keine Zeitbeschränkungen. Die sind sehr unterschiedlich lang, die einzelnen Folgen. Können zum Teil mal bis an die 3 Stunden oder so rangehen. Ich weiß nicht, ich glaube, da gab es schon mal so lange Sendungen. Aber auf jeden Fall sehr spannend. Das CAE oder Chaos Radio Express ist einer der Podcasts, die jetzt von Tim in der Meta-Ebene zusammengefasst werden. Also Tim war ja auch mal vor einiger Zeit oder mehrfach schon hier bei uns zu Gast und hat uns übers Podcasten erzählt und haben uns mit ihm übers Podcasten unterhalten. Und er macht es ja mittlerweile ja eigentlich hauptberuflich, Podcasts, und hat da noch eine ganze Menge weitere Podcasts mit drin. Unter dem Stichpunkt Meta-Ebene kann man sich da anschauen, was es da so gibt. Also ganz interessant finde ich, da wo er auch daran beteiligt ist, ist Logbuch Netzpolitik Linus Neumann, glaube ich. Mhm. Und auch Tim Pritlove, die mehr oder weniger regelmäßig jede Woche über netzpolitische Geschehnisse sich unterhalten.
Also ich habe persönlich, was ich auch so Meta-Ebene noch gehört habe, war Raumzeit, durch so einen Raumfahrt-Podcast.
Von das O'Reilly, ist mit O'Reilly hat er auch mal einen Podcast gemacht.
Ja, genau.
Der heißt Kolophon.
Sonst den Rest habe ich noch gar nicht so wirklich reingehört, aber das Raumzeit gefällt mir sehr. Also ich habe zwar keine Ahnung vom Weltall, aber da sind, ich meine mir eine Folge mit einem Space Elevator.
Ja, die habe ich auch gehört.
Sowas ist eigentlich ganz cool.
Ja, dann gibt es außer dem Chaos Radio Express gibt es natürlich auch das Chaos Radio, was so ein bisschen verwandter mit uns ist. Es ist nämlich auch eine Radiosendung. Bis vor ein paar Monaten war es eine reine Radiosendung, die dann eben auch als Online-Podcast-Feed veröffentlicht wurde hinterher. Und zwar, glaube ich, einmal im Monat haben die immer gesendet. Und mittlerweile haben sie es auf... haben sie alle 2 Wochen gesendet?
Ja, jetzt alle 2 Wochen, also einmal...
Jetzt alle 2.
Glaube ich.
Also jetzt wechseln sie, auf jeden Fall senden sie jetzt abwechselnd live im Radio und aus der C-Base, oder?
Ja, aus den ihrem...
Aus dem CCC Berlin Treffpunkt. Ich glaube, es ist die C-Base.
Ja.
Okay. Und da, ja, die sind so ein bisschen ähnlich wie wir. Also sie haben auch so einen Zeitslot wie wir. Zeitbeschränkt. Und haben dann immer unterschiedliche Themen. Ich glaube, das letzte ging über das Chaos Communication Camp, wenn ich mich richtig erinnere.
Das Besondere am Chaos Radio ist ja, dass die Zuschauer Kommentare zulassen. Und auch regelmäßig Anrufe haben.
Mhm. Und man kann, seit es eben beim CCC ist, kann man auch hingehen und live dabei sein. Markus schaut ungläubig. Nein?
Ich habe überlegt, ob ich dieses Lachen jetzt noch kommentiere. Hast du zur Studionummer schon angesagt?
Ja, Studionummer 0731 938 6299.
Wenn ihr wissen wollt, ob wir wirklich live sind, müsst ihr anrufen.
Vielleicht gibt es noch eine andere Technik.
Gesundheit.
Was, den Chat?
Nee, um zu testen, ob was live ist, aber...
Ja, hat noch jemand einen Podcast?
Ich habe eine Podcast-Frage.
Ja.
Und zwar... Wie wir gerade schon festgestellt haben, CAE wird sehr selten aktualisiert. Was gibt's, wenn ich jetzt sowas haben möchte wie den CAE, was höre ich dann am besten?
Uns. Und das Chaos Radio.
Oder du machst es selber. Ah, deswegen bist du ja auch hier.
Hast du bei uns mal das Archiv durchgehört? Da sind auch ein Haufen interessante Sachen drin.
Du musst nur die guten von den schlechten filtern. Das ist immer eine fließende Grenze.
Wollen wir da mal einen Integer-Wert für einfügen und dann kannst du damit drüber greifen?
Bewertungsfunktion.
Ja, unsere dann halt so. Gefühlte Qualität. Ja,
dann schon öffentlich.
Ja, nein, ich meine, dass wir das eintragen und das öffentlich einsehbar ist.
Nein, dass öffentlich Leute abstimmen können, wie gut die Sendung war.
Du möchtest jetzt einen Facebook-Like-Button oder sowas?
Ja, ein Like-Button, machen einen Like-Button auf unsere Website.
Ich wollte mal den. Naja, wir könnten, wenn wir eh schon Sachen auf YouTube hochladen, auch durch unsere Radio-Folgen hochladen, dann gibt es automatisch Likes und Dislikes.
Also, nee, was meinst du mit wie CRE? Was
macht mir das für dich aus? Genau, was mir am CRE gefällt, ist, wie du gesagt hast, da gibt es keine Zeitbegrenzung. Ja, und manche Themen, zum Beispiel, wenn es dann interessanter wird, wenn man über IPv6, gab es zum Beispiel glaube auch mal einen Podcast, der ging dann irgendwie 3 Stunden. Was dann aber in dem Sinne irgendwie okay war, weil derjenige auch 3 Stunden wirklich darüber was erzählen konnte. Und ja, bei vielen anderen Podcasts ist so, ja, wir haben 1 Stunde Zeit und das wird jetzt reingedrückt. Und da ist einfach, ja gut, dauert halt mal 3 Stunden oder 2 Stunden. Also das finde ich sehr angenehm, auch vom Setting her, gute Mikros. Zumindest die Anfangsfolgen nicht so, da war im Hintergrund Musik, aber am Ende war es eigentlich oft wirklich so ein Gespräch. Ich meine, er ist auch Profi, was das angeht natürlich.
Ja, das ist genau halt,
die richtige
Frage. Der Fragen hat halt seine Art, das Ganze zu machen. Und die lässt sich auch irgendwie schwer kopieren. Und die ist interessant. Ich mag die nicht immer. Irgendwie, also ich höre mir nicht immer gerne zu, aber sehr viele Sachen sind sehr, sehr gut. Und vielleicht, was vielleicht ein bisschen helfen könnte, ist die Hörsuppe. Kennt ihr das?
Nein.
Die Hörsuppe ist kein Podcast, sondern ist eine Übersicht über Podcasts. Also die Hörsuppe sammelt Infos über Podcasts und stellt die zur Verfügung und kategorisiert die und wie auch immer. Und ja, da sind wir zum Beispiel auch drin.
Und was steht dran,
da kann man mal so ein bisschen sich durchklicken, wenn einen so Sachen interessieren. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Podcasts. Hier gibt es ganz, ganz viele Kategorien. Genießen, Geschichten, Gesellschaft, Interview, Kultur, Lernen, Medien, Podcasting, Spiele, Sport, Technik, Wissenschaft, bla bla bla, alles Mögliche.
Einer der Trends, die sich aus meiner Sicht abzeichnen, ist halt, dass von ein paar Enthusiasten kommt, dass man dieses Gespräch hier aufnimmt, das bestimmt mehr Leute interessieren, immer mehr kommerzielle Anbieter reingehen und sagen, hier ist unser Studio, das ist der Fragenkatalog, das lässt sich bestimmt gut vermarkten.
Du meinst, das wird jetzt die neue Marketingstrategie? Wir machen Podcasts über unsere Produkte und hoffen, dass es Leute hören, die irgendwie drauf stolpern?
Also es gibt auch schon relativ viel Product Placement bzw. auch Werbung im Podcast. Es kommt immer mehr, das stimmt schon.
Das DLR hat es genutzt, um seine Arbeit zu bewerben. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das den Raumzeit-Podcast gesponsert hat. Für die ist es ein Trick, um über ihre Arbeit zu berichten und neue Leute zu rekrutieren.
Ja.
Und auch Zeitschriftenverlage wie Heise produzieren mittlerweile Podcasts, die sich an eine deutlich andere Zielgruppe richten, als wir jetzt sind. Wo sie halt über Produkte und Neuerungen berichten.
Also ich finde es in dem Sinne erst problematisch, wenn es so abläuft wie auf YouTube. Dass dann, also da kennt man ja so diese Channels, wo dann irgendwelche, ich sag mal, Schminkprodukte beworben werden, aber nicht so, dass man am Anfang sagt, hey, wir haben übrigens die Schminkprodukte von Müller bekommen. Nein, es wird dann so verkauft, ja, ich war ja gerade bei Müller und ich kaufe mir immer diese Marke irgendwas. Okay. Ich finde es in dem Sinne eigentlich nicht so schlimm, wenn ich jetzt einen Podcast mache und ich habe da einen Sponsor drin, wenn ich halt ganz klar sage, der hat mich gesponsert, was da natürlich irgendwie dazugehört ist, zu sagen, hey, ich sage trotzdem meine ehrliche Meinung und wenn es doof ist, sage ich, dass es doof ist und daher gibt es irgendwie kein Skript, was mir verboten ist. Im Gegenteil, ich finde es manchmal sogar dann, hat es dann den Vorteil, dass man so als, sag mal, als der Content Creator irgendwie auch die Möglichkeit hat, ja, es ist ja auch irgendwie eine Zeitsache und finanzielle Sache. Finde ich, würde ich jetzt nicht so direkt negativ bewerten, wenn ich irgendwo einen Sponsor habe von.
Welche Sendung auch Sponsoren hat, ist Paul's Security Weekly. Das ist ein englischer Podcast oder englischsprachiger Podcast, den ich sehr gerne höre. Das sind ja so ein paar Leute aus dem IT-Security-Umfeld, die sich über Security unterhalten. Da ist ganz klar, also die sagen, am Anfang rattern sie immer ihre 5 Sponsoren runter. Das finde ich immer ein bisschen nervig. Aber ansonsten ist es ein recht guter Podcast.
An welche Zielgruppe richtet er sich? Musst du verstehen, was ein BCRYPT2-Hash ist, um dem Podcast zu folgen?
Ja. Also manchmal denke ich mir schon so, Alter, ihr habt mich jetzt abgehängt und ich studiere das seit 10 Jahren.
Also, eigentlich ist es doch, also das heißt doch, es gibt Podcasts eigentlich so in jeder Stufe. Es gibt so eher einfachere Podcasts, ja. Also ein Chaosradio kannst du dir auch anhören, wenn du jetzt nicht so der absolute IT-Mensch bist.
Weil Chaosradio den guten Moderator hat.
Ja,
ja, und so, wenn ist du, so. Also ja, natürlich, es gibt immer eine Zielgruppe.
Ja, und ja. Bei uns ist jetzt zum Beispiel die Zielgruppe schon okay, wir sprechen voll viele Leute an, die halt, sagen wir, ein bisschen mehr von Technik verstehen, und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, das so weit zu besprechen und von so einer hohen Wissensgrundlage auszugehen, dass du das ganze Fach halt mal studiert haben musst, aber das dann für die Leute halt interessant ist, weil für die Leute ist halt eventuell ein Chaosradio uninteressant, weil sie das ganze Thema eigentlich schon relativ gut überblicken können. Also ich finde, das hängt halt immer von der Zielgruppe ab, je nachdem musst du dann da halt deinen Detailgrad einschränken oder halt richtig ins Detail gehen.
Ja, und dann gibt es natürlich auch wieder Podcasts, die sich mit vielen verschiedenen Themen beschäftigen, wie wir oder das CRE oder auch das Chaos Radio, und Podcasts, die ein bestimmtes Thema haben, wie Post Security Weekly, wo es um Security geht und auch viel um Security Professionals, also um Leute, die wirklich in dem Bereich arbeiten. Kurzer Zwischenwurf aus dem Chat. Im Chat schreibt nämlich jemand, dass jemand aus Frust darüber, dass es beim CRE nicht mehr viel Neues gibt, auf uns gestoßen ist. Also hi Inu im Chat.
Ja, also den Frust kann ich durchaus verstehen. Ich habe genau das gleiche Problem, dass man immer wartet immer auf eine Folge und ja, kommt nichts
mehr. Wartet. Das war bei Alternativlos so. Da kam relativ lange nichts mehr. So, jetzt würde ich mich schon mal wieder anmachen, sowas zu hören. Und jetzt kam dann neulich 2 Stück raus. Das war dann ganz interessant, endlich mal wieder welche zu hören.
Ich glaube, ich mache mich jetzt zum Außenseiter, wenn ich sage, dass ich Le Floyd gucke.
Was ist das?
Ist eigentlich mehr so ein YouTuber, aber irgendwie kann man sich die Sachen auch einfach anhören, weil es hauptsächlich um das Gesagte geht.
Mhm. Also wenn
worum
wir
jetzt, geht's worum geht's?
Jetzt musst du mal genau erklären.
Um alles Mögliche, was halt aktuell so Interessantes aktuell passiert. Und
du meinst, es sind Leute, die quatschen unter Kumpels, wie man halt Sport macht und nehmen das auf?
Es ist einer, der darüber erzählt, was er so im Internet so für interessante Sachen gefunden hat.
Ja,
okay. Der ist sehr beliebt,
relativ
oder?
Beliebt, ja. Er ist relativ beliebt und eigentlich, muss ich sagen, eigentlich einer der Leute, die es wirklich schaffen, den Leuten, den Nicht-Informatiker dazu erklären, wieso Netzneutralität so wichtig ist.
Das war doch der auch jetzt mit Angela Merkel da dieses Interview geführt hat.
Ja, die etablierten Medien haben ja zerfleischt dafür.
Okay. Aber das war schon, das ist Le Floyd, okay. Ja. Also wenn wir schon Werbung für so Leute machen, dann würde ich jetzt auch noch, was ich natürlich viel schaue, ist Rocket Beans TV. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber das ist auch ein bisschen indie-mäßig Content produziert, okay. Weil wir vorhin bei dem Product Placement haben, die haben natürlich auch so Product Placement, aber die kündigen es immer sehr gut an und sagen, genau das haben wir bekommen. Und die Meinung ist aber von uns und wir haben keine Verträge und das ist ganz nett eigentlich. Es kommt jetzt auch gerade in Medien, da war diese Moderatorin, die den André Schürrle nicht erkannt hat. Das ist um die Welt gegangen jetzt.
Ja, wir machen nochmal Pause, glaube ich. So eine knappe halbe Stunde haben wir noch. Ich habe ein bisschen mehr Musik rausgesucht, als wir heute spielen können noch. Mal gucken, was haben wir denn hier so Lustiges? Vielleicht, genau, was, also die Playlist, die ich eigentlich hätte spielen wollen, ist auf der Website verlinkt, beziehungsweise sogar embedded. Was ich aber noch loswerden wollte, wir hatten mit Hannes mal eine Sendung, da haben wir von Binärpilot Sachen gespielt, und zwar macht Binärpilot Musik und erzählt damit praktisch so Geschichten, oder zumindest dieses eine Album war so, und da ging es jetzt um so eine Sci-Fi-Geschichte, und daraus spielen wir jetzt den Song Project Wildfire.
Ich fände solche Musik echt das Geilste, wenn da irgendwie Musik cool Sachen erzählt und nicht
ja.
Text.
da ist jetzt sogar noch ein bisschen gesprochen, das ist nicht bei allen Liedern da drauf so, aber damit habe ich Project Wildfire, woher kenne ich das? Das ist mir irgendwann eingefallen, Harley hat jetzt ein Elektromotorrad gebaut, das ist ein Prototyp, im Moment Project Livewire heißt, und das ist mir eingefallen, wo ich das kenne, fand ich eigentlich auch ganz interessant. Okay, also jetzt vom Binärpilot Project Wildfire, die entsprechende Sendung dazu gibt es auch im Podcast. Da haben wir dann auch die Geschichte dazu vorgelesen. Da gibt es nämlich auch Text auf der Website dazu. Das machen wir jetzt nicht, aber jetzt hören wir uns die Musik an. Bis gleich.
Project Wildfire. Bun Bun's ticket up and out of here. Project Wildfire was the codename for a prototype craft that theoretically could break the big one. Could break the speed limit of the universe. The light barrier. And it worked. Sort of. We'll be right back.
Sind wir wieder?
Ja, sind wir.
Oh, super.
Sind wieder live.
Willkommen zurück.
Es ist Death Radio, die Sendung eures Chaos Computer Club Ulm auf Radio Free FM. Unsere 300. Sendung heute. Rege Diskussion in der Pause. Worüber wollen wir uns denn noch unterhalten?
Ich mag noch zwei Buzzwords reinwerfen, die mir eingefallen sind. Smart Grid und Green IT.
Ja, wäre cool, wenn du das auch noch ins Mikro sagst.
Zwei Buzzwörter sind mir noch eingefallen. Smart Grid und Green IT. Also
man hat schon gehört, aber...
Okay, was ist Smart
Grid? Ich stelle das doch mal so ein bisschen vor euch, dann kann ich es ein bisschen hochregeln, dann könnt ihr da beide reinreden.
Ein Netz, in dem der Bedarf der Nutzer gemessen wird anhand ihrer Stromzähler und nicht anhand der Frequenz im Netz und demzufolge zugeführt wird nach Bedarf. Also so wie jetzt auch, nur halt in cool.
Also zu Green IT fällt mir jetzt nur... Fallen mir nur die grünen Festplatten von einer bestimmten Festplattenfirma ein, von denen ich nur Schlechtes erfahren habe und auch nur schlechte Erfahrungen gesammelt habe.
Ich versuche jetzt einfach mal eine Gegenthese einzunehmen, nicht, dass es meine These wäre. Wir versuchen einfach mal das Rechenzentrum, das die Hälfte seines Strombedarfs für Kühlung braucht, in ein Tal reinzubauen, wo ständig Winde durchpfeifen. Oder wir nehmen halt irgendeine alte Papierfabrik an der Ostsee und saugen Kühlwasser aus der Ostsee an, wo bis unser Filter durch Quallen verstopft wird.
Das hört sich natürlich schon wieder sinnvoll an.
Es muss ja auch zwei Leuchtturmbeispiele geben in dem Passwort Bullshit.
Ja, diese Smart Meter, also diese intelligenten Stromzähler im Haus, die sind ja auch so eine Quelle für Diskussion. Weil aus deinem Stromverbrauch lässt sich halt viel über dich ableiten.
Das schönste Beispiel war ein Zähler, der im 10-Sekunden-Takt liest und sie haben anhand deines Stromverbrauches gesagt, welchen Fernsehkanal du gerade schaust, weil abhängig davon, wie viel Weiß im Bild drin ist, der Fernseher unterschiedlich viel Leistung aufnehmen muss. Sie haben halt einen Referenzfernseher nebenher laufen lassen, die Kanäle profiliert und haben geschaut, der Kunde, den sie beobachten, zieht wie viel Leistung raus.
Das Krasse an der Geschichte ist, es gibt auch Electrical Reference Angriffe auf Krypto-Software. Das heißt, ich habe irgendwie ein Strommessgerät hinten dran an meinem Stromanschluss von meinem Computer und kann damit sehen, was für CPU-Instruktionen ablaufen und damit quasi ausspähen, was für Schlüssel ich benutze, weil ich, je nachdem wie mein Schlüssel aussieht, andere Pfade in meiner Software
gehe. Es geht übrigens mit GNU-PG.
Nicht mehr, sie haben es gepatcht.
Okay, es ging mit GNU-PG.
Ja, auch nach einem 10 Meter LAN-Kabel ging das noch irgendwie, wenn du am Router oder draußen dann
oder angeknüpft hast. Oder den Ton von deinem Netzteil.
Ja. Ja, und wenn man sich dann vorstellt, okay, wir haben da ein gutes Messgerät drin hängen, wenn wir das dann anzapfen, können wir auch die Rechner gleich anzapfen, dann umgehen wir die Firewall, die eventuell auf Netzwerkseite hängt.
Ich erkläre jetzt noch kurz glitschen. Wir haben ja ein paar Sachen besser gemacht.
Glitschen.
Ach, Glitch jetzt.
Passwort.
Ja, und zwar sowas wie eine SIM-Karte hat eine Uhr drauf, genauer gesagt ein Quarz. Und da habe ich gefragt, warum brauchst du ein kleines, dummes Teil eine eigene Uhr? Nun ja, die Dinger sind spezifiziert, dass sie mit einer gewissen Frequenz angesprochen werden und wenn du sie halt schneller ansprichst, kann es zu irgendwelchen komischen Bitkippern kommen, die nicht beabsichtigt waren und die das Verhalten undefiniert beeinflussen können.
Ja? Mit solchen Bitflips kann man sogar programmieren und dann Code ausführen.
Jetzt auch das XKCD dazu, das wahre Programmierer setzen die universellen Variablen so, dass das Programm, das sie schreiben wollen, von alleine entsteht. Okay, weiter im Text. Fertig mit Glitches?
Okay. Die XKCD verstehe ich nicht immer. Lest ihr sie regelmäßig?
Ich lese sie auch regelmäßig und wenn ich es nicht verstehe, gehe ich auf explainxkcd.com, wo die Community dann versucht, dir zu erklären, warum es überhaupt ging. Ich habe da schon einige gute Erklärungen gefunden.
Meine, heute ist so Werbungstag, aber das Buch ist auch nicht schlecht. What If?
Es gibt zwei. Ja. Es gibt es noch eins.
Es gibt zwei? Okay. Also ich habe das erste Mal gelesen. Was ist?
Das erste haben wir unserem Physiklehrer zum Abschied geschenkt. Ich bin gespannt.
Ja, das ist auch, ich habe das auch als Geschenk gekauft und bin dann aus dem Laden raus und habe dann eine Geschichte gelesen und eigentlich habe ich das Buch dann zu Ende gelesen.
Es klingelt.
Es klingelt an der Tür.
Ich gehe mal schon drunter.
Alles klar.
Wer kann das sein?
Unsere Nachfolgesendung vielleicht.
Erwarten wir ein Präsent?
Erwarten wir. Ah, vielleicht kommt jetzt.
Hast du irgendeinen Gast reingeladen, von dem du nicht erzählt hast?
Nicht, dass ich wüsste.
Ich meine, wir haben ja am Montag versucht, jemanden von unserer Vorgängersendung, den wir zufälligerweise getroffen haben, einzuladen.
Okay.
Aber
weil ich verstanden habe, die Sendung hieß Lauschangriff und war das, was Häuser heiße online macht. Nur das heißt, damals noch nicht modern war, sondern man hat das halt im Radio berichtet. Mhm. Die Nachrichten der letzten Woche.
Ja.
Also, das ist jetzt der Kuchen mit 300 Kerzen drauf, der jetzt hochkommt.
Ich hol schon mal den Blasebalg.
Ja, also ich würde es schon cool finden, wenn wir irgendwie aus Nachrichten, die wir tatsächlich sammeln, auch irgendwelche Mutmaßungen anstellen könnten, die was demnächst passiert, aber da habe ich meistens nicht genug Insiderwissen, um da irgendwie was zu vermuten.
Na, da kann man sich ja den CCC nicht Jahresrückblick, sondern die Voraussagen, aber doch, das kommt glaube ich im Fnord-Jahresrückblick gibt es glaube ich immer die Voraussagen, also auf dem Chaos Communication Kongress, das ja traditionell zwischen Weihnachten und Silvester stattfindet, gibt es immer den traditionellen Vortrag, den Fnord-Jahresrückblick, was alles so für Müll passiert ist im vergangenen Jahr.
Das sind die Gäste für die Sendung nach uns.
Okay. Ah. Es gibt Gäste mit der Sendung nach uns.
Was kommt denn heute nach uns? Also in der Viertelstunde.
Möglicherweise kommt Alternative Crash, oder?
Was? Um mal ein bisschen in die Zukunft zu schauen, was sind denn die nächsten 100 Folgen hier im Death Radio?
Also, ich plane...
Was ist euer Gedanke, was ist euer Plan?
Ich plane für sehr bald eine Sendung, die heißt dann entweder Angewandte Paranoia oder Paranoia 101 oder so. Mhm. Aber will ich mal so ein bisschen Überblick geben über, wie schützt man sich denn und wogegen müsste man sich denn eigentlich schützen? Mhm. Also so ganz grob. Ich habe da schon so Ideen. Ich werde das demnächst mal auf die Mailingliste schreiben, dann können wir das mal diskutieren.
Also ich habe mein...
Niklas, bist du schon auf der Mailingliste?
Ich habe ihn draufgesetzt.
Das ist so ein Ding, ich bin drauf, ja.
Hast du die Mail gekriegt, dass wir uns heute treffen?
Ja.
Dann stehst du drauf. Gut. Also ich habe vor, eine Folge über TCGs zu machen, Trading Card Games. Wann genau, keine Ahnung, das sieht man dann. Und in Planung ist noch eine über Busprotokolle. Ja, Titel genau. Ist noch in Arbeit.
Ich dachte, Busprotokoll-Party war unser, was auch immer, Wort dafür. Also so habe ich es zumindest in der Mailingliste genannt.
Okay. Dann spielen wir Busprotokolle nach, oder was?
Ja.
Dafür müssen wir die aber kennen. Oder lesen wir dann nebenher die Spezifikationen dafür und schauen und so. Oh,
ich weiß, Kai und ich kennen schon einige.
Spezifikation ist mein Stichwort, IPv6.
Ja.
Wolltest du noch was vorbereiten?
Wir könnten das Skriptsprachen-Battle austragen. Wir brauchen noch einen Python-Mensch.
Ich komme gerne vorbei, aber ich komme eigentlich immer gerne, wenn es sozusagen ein Thema gibt, das mich persönlich betrifft.
Kein irgendwie. Wunschthema?
Also Wunschthema habe ich viele. Ich würde zum Beispiel genauso Skriptsprachen mal bereden oder vielleicht noch ein paar neue Websachen. Was zum Beispiel so diese Google Hangouts-Geschichten, wie sowas funktioniert.
Ich wollte noch eine...
Web Security wollten wir auch mal machen, sorry.
Oh Gott. Ich wollte noch eine Folge über YouTube-Cover-Musiker machen, aber ich kriege nicht genug Material zusammen.
Mach du deine Paranoia-Sendung. Du sammelst dann die ganzen paranoiden Angewohnheiten des CCCs und machst dann so eine Aluhut-Sendung.
Mhm, Aluhut-Sendung.
Also bin ich dabei. Ich habe auch noch einiges, was ich dazu beisteuern kann.
Ja, Mailverschlüsselung, Festplattenverschlüsselung. Und dann gibt es ganz krasse Angriffe, gegen die man sich alle schützen muss.
Ja, dann, was du in deinen Browser alles reinpacken sollst, dass du eigentlich ja Lynx benutzen sollst, weil du ja eigentlich so kein JavaScript und alles nicht haben möchtest. Dann... Ach, da gibt es ganz, ganz viel.
Da benutzt du ja keinen Browser, sondern machst es wie...
Weget.
Machst es so wie bestimmte Personen, bekannt, so, also potenziell bekannt, die sich Webseiten zumelden lässt.
Ich habe gestern die Chance genutzt, einen Bekannten zu fragen, sagen, du bist nach England eingereist, die haben jetzt dieses Beugehaftgesetz zum Schlüsselerpressen. Wie ernst zu nehmen ist denn das? Und dann hast du gesagt, solange du nicht schwarz bist oder ins Raster fällst, sehe ich da keine Probleme.
Oh, naja, also für die Paranoia-Sendung, kleiner Spoiler, man sollte seine Passwörter natürlich nicht im Kopf haben.
Ja, Waterboarding ist ein effektiver Angriff, um die irgendwie rauszukriegen. Genau. Also es gibt doch auch diverse Side-Channel-Angriffe auf dein Gehirn. Ja, dann natürlich durch Sachen wie...
Tschüss Markus, was geht.
Solche Sachen wie... Och, deine CPU ist eigentlich der alleiniger Busmaster auf deinen integrierten Bussen. Da gibt es auch ein paar Sachen, die nach außen geführt worden sind, wie PCI, wie Naja, das müsste man sich in seinem Computer mal genauer angucken und dann sollte man eventuell ein paar Anschlüsse mit Heißkleber füllen oder sowas, weil das ist ja auch potenziell ein Angriffsziel. Das kann man bis ins Unendliche steigern.
Also, ich sehe schon, du bist der richtige Gast für diese Sendung.
Dass ich jetzt total paranoid bin, ich lese sowas nur gar nicht, weil ich nur sehen will, ist das praktikabel und brauche ich das?
Ich brauche solche Beispiele, wenn jedes Mal, wenn Leute herkommen und meinen, ich wäre paranoid.
Nein,
was da so paranoid bin ich jetzt auch nicht.
Was da vielleicht auch so zum Thema Paranoia passt, eigentlich auch so eine Sendung wie Business im Internet. Wie funktionieren eigentlich so Internet-Geschäftsmodelle? Wo verdienen die Firmen eigentlich ihr Geld? Weil ich glaube, da ist oft so ein bisschen falsche Vorstellung eigentlich da. Und mal über so die größten Unternehmen reden, wo die eigentlich ihr Geld verdienen. Mal ein bisschen so Statistiken. Das wäre eigentlich auch eine Sache. Weil da würde sich vielleicht viele Fragen klären. Gerade zum Beispiel sowas wie LastPass oder so. Weil
es gibt ein Brettspiel, das heißt Paranoia. Ich habe das noch nie gespielt. Ich habe nur davon gehört, dass es das gibt.
Sehr schön. Wir müssen noch so einen Selbstschutz-Disclaimer von hinbringen, dass man sich nicht zu sehr in die Sendung reinhören soll, damit man nicht am Tag danach seinen Rechner in die Wand einmauert. Weil die ganzen Side-Channel-Geschichten mit, ich kann dein Bildschirmsignal noch zwei Häuser weiter empfangen und sowas,
das ist ja mittlerweile ja nicht mehr so schlimm, weil die ganzen Leute TFT-Bildschirme benutzen.
Nein.
Aber bei den Röhrenbildschirmen war das ja wirklich schlimm, weil das Ding
hast ja, du. Ja, aber du hast
dann. Das Problem ist dein Kabelbus. Den kann man mittlerweile auch relativ gut empfangen. VGA ist ja, glaube ich, eins der krasseren, wo man halt noch relativ gut irgendwie rekonstruiert kriegt. Bei DisplayPort weiß ich es nicht.
Zugegeben, wer noch VGA benutzt, ist irgendwie selber schuld.
Ja, aber du hast doch selber einen Bildschirm neben deinem Laptop stehen, wo VGA angebunden ist. Es ist kein DisplayPort. Dein kleiner 17-Zöller daheim.
Das ist DVI.
Ah, okay. Nee, ich kenn viele Sachen, die noch irgendwie über VGA angebunden sind, deshalb.
Ich kriege mittlerweile die Krise, wenn ich irgendwelche Bildschirme mit VGA angeschlossen kriege und dann irgendwie sehe, oh,
alles unter Full HD ist in Ordnung.
Die Pixel übersprechen sich, es ist alles vollkommen verschwommen.
Ja, also wir haben Ideen, mal gucken, ob wir die auch in Sendungen gegossen bekommen. Ich hoffe es ja sehr. Außerdem mitgeben wird es natürlich auch weitere Sendungen noch zur Heimautomation. Die letzten beiden Sendungen gingen darüber. Da gibt es auch noch ein paar Sachen, die noch offen und zu sagen sind. Und ich würde mich aber für heute, will ich mal Schluss machen. Oh, wir spielen jetzt einfach noch ein bisschen Musik. Also. Ich habe hier nämlich noch Musik. Ich glaube, jetzt sind noch 7 Minuten. Da kriegen wir noch 2 Lieder unter. Und zwar einmal vom Diablo Swing Orchestra und das zweite von Brad Sachs. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Danke, dass ihr alle da wart. Unsere 300. Sendung für heute. Nächstes Mal dann vielleicht wieder ein bisschen strukturierter. Je nachdem. Mal gucken.
Waren wir jemals wirklich strukturiert?
Ja, doch, gab es ja, schon auch.
Es gab Folgen, die waren sehr strukturiert.
Aber
keiner, der dabei war.
Wir sind halt nun mal sehr vielseitig und ich glaube, da können wir auch ein bisschen stolz drauf sein. Das passt schon so. Bis in 2 Wochen. Ciao.
Ciao. Tschüss. We'll be right back.
So fair.